perché ne vede bene. Nine! Steve, der Probe besser. Oh, auf die Zitrone. Jetzt! Yes!
Jetzt soll ja links nichts mehr.
Und damit Hello und Alav, Eishockey-Show Ghost Karneval, der Zoch der Jotenlaune, macht Station im Magenta-Studio und die erste Niederlage hat der Karnevalsprinz schon kassiert, Rick Goldmann. Erstmal herzlich willkommen da draußen, schön, dass ihr da seid. Danke, Goldi. Nicht auf mein... Mann, du musst den Ton leiser machen, da kommen schon wieder Rückkopplungen. Also, ihr seht schon, es ist die besondere Karnevals-Edition der Eishockey-Show an diesem Montag heute. Und wir werden das Ganze natürlich ein bisschen festlich beginnen. So muss das sein. Und deshalb darf ich euch meine beiden Gäste heute vorstellen. Einer, der immer noch nicht prominent genug ist, um ins Dschungelcamp eingeladen zu werden. Dementsprechend ist er heute hier, unser Prinz Karneval aus Tingolfing. Über die Bretter der Welt wow. In die Eishockey-Show. Rick Goldmann.
Wunderschönen guten Tag. Oder wie sagt man bei euch? Alav wahrscheinlich.
Hello und Alav, je nachdem, wo du so herkommst, regional. Aber das kennst du nicht. So, und dann natürlich auch noch unser Wingman und heute natürlich das Funke-Mariechen der Eishockey-Show aus dem Elverrad, direkt rein hier. Magic Mike. So, und direkt Magic Mike gibt's Tadel, das ist skandalös, an so einem Festtag, der Rosenmontag, ja. Der hochheilige Karnevalstag, der Rheinländer vor allem natürlich auch. Bist du ein Karnevalsgrinch? Es sieht so aus, könnte man meinen.
Ja, ich sage einfach, ich habe selber so viele verschiedene Egos in mir, dass wenn ich mich jetzt noch irgendein Kostüm tragen würde, dann wäre das einfach zu viel für mein Gehirn. Und das ist eh schon begrenzt und deswegen.
Also du willst sagen, nur dein verkleidetes Ich sieht besser aus als das Original.
So nehme ich.
Ja, okay, verstehe. Sehr schön.
Ich habe die Denkmaschine schon abgeschaltet gehabt.
Das ist richtig. Das hoffen wir, dass das heute mal ausnahmsweise nicht passiert, Goldi, weil ich brauche dich natürlich für ein bisschen Inhalt. Der kommt auch gleich noch, versprochen. Wir haben eine Menge vor mit euch. Und weil es die Karnevalsedition ist, dürft ihr natürlich auch mitmachen. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, wie immer hier in die Eishockey-Show. Bedeutet selbstverständlich auch, ihr dürft sie heute ausnahmsweise auch singen. Das ist erlaubt.
So sieht's aus. Ja. Wir haben auch schon erste Zuschriften über die Nummer, aber ich glaube, du hast die Nummer noch gar nicht verraten.
Nee, gell? Das machen wir jetzt. Jetzt pass auf, ich probiere es echt auswendig. 0175-2617248.
Das könnte stimmen.
Oh,
6817248.
Okay, also nochmal. 0175-68-17248. Wo immer ihr auch rauskommt, wenn ihr 2-6 vorne wählt nach der Vorwahl.
Das und ihr könnt natürlich auch in der YouTube-Kommentarleiste dabei sein und da sagen die Ersten schon...
Sind schon drin?
Ludi 81 sagt, hallo, sehr schade, dass der Bandermann sich nicht verkleidet hat.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Also dieses Polyesterteil hier, ganz ehrlich, ich bin schon aufgeladen. Du darfst nicht zu da an der Kerze vorbeilaufen, da verbrennst du komplett.
Das ist ein teurer Zwirn, aber das ist ein anderes Thema.
Um die Laune gut zu halten, wir haben auch schon die ersten Zuschriften über unsere WhatsApp-Nummer bekommen. Und zwar der liebe Josh ist in Mainz. Das ist natürlich für dich... Sascha, das ist natürlich die komplett falsche Stadt zu der Jahreszeit.
Ja.
Aber er grüßt ganz lieb die Eishockey-Show in Ismaning. Ja. Ich denke mal, das sieht mir nach naturtrüben Apfelsaft aus, was er da trinkt.
Also es ist okay, aber sie üben halt nach wie vor in Mainz Karneval zu feiern. Man nennt es ja auch, glaube ich, da Fasching. Da fängt das Problem mit dem Wording ja schon an. Aber
es ist einfach schlimm. Ja. Und Matthias hat noch ein Bild geschickt. Er ist in Hawaii. Auf Hawaii heißt er offiziell, glaube ich. Ich schätze mal Frau, Freundin oder sowas. Augsburg-Fan würde ich jetzt mal tippen. Gibt auch schlimmere Gegenden, wo man gerade sein kann, würde ich jetzt mal behaupten.
Da wäre ich als Augsburger auch lieber momentan. Ja. Also sportlich gesehen, also nicht.
Auf Hawaii.
Also grundsätzlich wäre ich immer gerne auf Hawaii, egal wie gesehen.
Das ist richtig. Und wir haben eine Umfrage der Woche. Die will ich auch einfach noch rausschießen.
Ja, mach doch mal.
Komm hier.
Da hole ich in der Zwischenzeit das Plastik aus meinem Wasser raus, das da reingeschossen wurde. Das ist auch sehr.
Wir haben eine Umfrage der Woche und zwar: Wer schafft es in die erste Playoff-Runde? Ihr dürft abstimmen. Ich glaube, bei mir fällt auch noch irgendwo Glitzer raus. Ihr dürft zwei Teams auswählen, logischerweise. Wir haben nachher auch noch den großen Kampf um Platz 10 hier in der Sendung.
Ja.
Und ihr dürft wählen zwischen Nürnberg, Schwenningen, Frankfurt, Bietigheim, Iserlohn, Berlin. Wer auch immer Bietigheim da reingeschrieben hat, der hat, glaube ich, der kann kein Mathe. Aber ja, stimmt ab. Wer sagt, ihr kommt in die erste Playoff-Runde? Wer kommt also die ersten 10?
Bietigheim hat aber auch schon einen Punkt.
Ja, gut, vielleicht ist ein Bietigheim-Fan, der noch dran glaubt. Wer weiß es schon.
Aber es verändert sich ein bisschen. Guck da, kommt noch ein Vote gerade für Nürnberg, sogar zwei hinzu.
Ja.
Würden also, uns auch beschäftigen. Absolut. Natürlich gucken wir auf den Endspurt in der Penny DL. Das ist ja auch ein Zug. Ein Rosenmontagszug, der da gerade abgeht durch die Penny DL und so langsam, aber sicher auf das Ziel gerade einkurvt.
Und wir wissen es, der Zug hat keine Bremse.
Und man weiß noch nicht, welche Waggons er hat. Also welche Vereine den Waggon oder welcher Verein hinten seinen Waggon dranhängt an den Playoff-Zug. Mhm. Und wer da noch aufspringt. Das wird uns beschäftigen. Und vielleicht können wir, Mikey, direkt Tempo, Tempo, Tempo auf den Gameplan gucken.
Na dann, ab die wilde Fahrt.
Ja. Das erwartet euch in den nächsten 160 Minuten. Also, die Lage der Liga. Wir freuen uns auf den Eistiger Oliver Mebus, wird uns zugeschaltet sein, der Nürnberger. Und eigentlich ist er Rheinländer, das wird auch ein Thema sein natürlich gleich. Und dann ist offensichtlich der Punkt 3 bei Mikey unterm Karnevalswagen gelandet. Ne?
Ja, das habe ich.
Von der 2 auf der 4 gesprungen.
Du. Ich überspringe einiges in meinem
Leben. Wir haben ein bisschen was Buntes und wir haben einen Gast from over the big ocean.
Ne? Ja, ist richtig.
JJ Pataka wird uns zugeschaltet sein. Ich weiß gar nicht, wo er sich rumtreibt, aber vielleicht ist er ja in Buffalo.
Der müsste eigentlich daheim sein, weil ich glaube, die spielen morgen zu Hause gegen Toronto.
Sehr gut. Werden wir nachher in Erfahrung bringen. Freuen wir uns auf JJ Pataka und natürlich der Ausblick auf eine fulminante Eishockeywoche, was auch damit zu tun hat, dass wir dann wirklich in den Endspurt gehen und sich da sehr, sehr viel entscheidend wird. Vermutlich noch nicht alles, aber einiges, was die extremen Weichen stellt Richtung Playoff-Plätze für die Mannschaften, die sehr gerne noch dabei sein wollen. Richtig, Goldi?
Crunch-Time.
Caramba. Dann legen wir direkt los. Lass uns das Feld von unten aufrollen. Gehst du d'accord?
Ich mache alles, was du willst heute. Oh. Ich meine, heute ist dein heiligster Tag mit. Ich weiß, dass du wirklich ein Karnevaljek bist. Also ich bin es jetzt weniger. Aber ich finde es toll, wie du das lebst. Das passt zu dir, das steht dir.
Ja.
Und dementsprechend darfst du heute einfach auch den Ton angeben. Ich schaue dir zu, ich bewundere dich und ich.
Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, wenn du hier den Sharky machst. Das ist aber schon ein bisschen Sharky. Da musst du natürlich auch wie der Sharky eigentlich die Moves machen. Und Sharky macht überragende Moves in Köln auf dem Eis. Ja, das ist jetzt.
Es ist gut, dass umgeschnitten wurde. Das wäre sonst zu nah gewesen, würde ich jetzt mal behaupten.
So. Die Idee des Kostüms ist. Also Moment, ich gehe mal hier rüber. Die Idee des Kostüms
ist. Du verlierst schon ein Bein, da ist schon alles gerissen, weil du auch da irgendwie so ein Billigkram gekauft hast.
Oh, das ist richtig.
Sharky Auflösungserscheinung in Köln.
Der Kopf ist zu groß.
Das habe ich aber wirklich in Köln gekauft, aber offensichtlich hält der nicht einmal hier
das aber Studio. Aber nicht im High-End-Fanshop, das wäre besseres Material.
Natürlich,
natürlich. Aber ich finde faszinierend, wie im Sitzen der Kopf echt steil nach oben schaut. Das sieht schon phänomenal aus.
Es ist auch sehr heiß, muss ich sagen.
Gut, dann legen wir los, von unten nach oben oder zumindest erstmal ganz runter geschaut. Sorry, du nimmst so viel Platz weg hier im Studio heute. Lass uns, Goldi, mal vielleicht mit der Tabelle anfangen. Mike hat es schon vorgelegt. Vielen Dank dafür, Funke Mariechen, das machst du jod.
Oh, danke.
Und ich würde mal mit den Kellerkindern beginnen, die ja da unten, kann man schon sagen, einbetoniert sind in der Penny DL jetzt. Und wir haben natürlich auch an dem Wochenende festgestellt, Augsburg zwar erfolgreich gewesen in der Verlängerung gegen Ingolstadt. Aber diese zwei Punkte haben dann ja auch nicht gereicht, dass ich noch hätte was ändern können. So war es aber halt
bevor
klar.
Wir weitermachen, vielleicht magst du die Tabelle mal refreshen, sodass wir sie vom Stand von jetzt haben. Weil die
ist das falsch?
Bei 50 Spiele und nicht bei 46.
Oh, da hast du recht.
Hast du von letzter Woche noch einen Tab auf dem Digi? Hast du nicht gearbeitet? Hast du nicht vorbereitet?
Aber es hat sich ja nichts geändert, glaube ich.
Naja, es wäre spätestens aufgefallen, wenn wir ein bisschen höher gerutscht wären. Aber
das
auf 15
sein,
und 14 hat sich nichts geändert.
Aber von den Punkten hat sich natürlich was geändert. Weil wir jetzt nämlich Klarheit haben, dass Augsburg da unten vom 14. oder sogar vielleicht möglicherweise 15. Tabellenplatz nicht mehr rauskommt. Das Gleiche gilt ja schon für längere Zeit für Bietigheim.
Und dementsprechend ist natürlich auch die latente Abstiegsangst, wenn sie denn noch da war, bei den Eisbären Berlin damit auch erledigt.
So ist es. Also man muss vielleicht, fangen wir wirklich ganz unten an. Bietigheim, ich habe mal nachgeschaut. Weißt du, wie viele Punkte letztes Jahr der Absteiger Krefeld gehabt hat?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht.
59
okay.
Und Bietigheim steht bei 37. Augsburg steht bei 46. Das, wow. Also, ja, tatsächlich. Also mir war das auch nicht so klar. Ich habe mir das vorher noch mal angeschaut. Mhm. Also da ist schon ein eklatanter Unterschied. Das muss man echt mal sagen.
Ja, also, ist das starker, allem, guter Input von dir, wenn ich das mal so anmerken darf?
War ja auch die erste Wortmeldung. Und so geht es jetzt weiter wie die ganze Sendung.
Also durch. Du fängst jetzt mit deiner Büttenrede erst an,
willst ja. du sagen. Ja. Und letztes Jahr Bietigheim 68 Punkte. Das heißt tatsächlich, also ich habe fast die Hälfte nur der Punkte. Mhm.
Also sie werden jetzt natürlich auch in Bietigheim hat noch... Fünf Spiele, genau. Fünf Spiele. Augsburg 6, da auf die Punktzahl zu kommen, gar nicht so leicht, wie du es gerade gesagt
ja, hast. Ja, und jetzt haben sie eine Entscheidung bekannt gegeben, nämlich dass Daniel Nant wieder zurückkommt, der Trainer war, der als Trainer entlassen wurde, wird sportlicher Leiter bei Bietigheim. Und da ist ein bisschen die Frage an euch. Also, es wird einer entlassen, ja, auf einer anderen Position, und dann kommt er wenige Monate danach zurück. Mhm. Hört sich für mich wie aufwärmende Gulaschsuppe an, hab den Spruch mal gehört. Dass so aufwärmt, wenn jemand zurückkommt, dass das wie eine aufwärmende Gulaschsuppe ist. Und ich persönlich mag aufwärmende Gulaschsuppe, ja, weil ich finde, ja. die kriegen nur ein bisschen Würze.
Generell das Essen am nächsten Tag nochmal.
Die Suppe zieht nach, würde ich ja. einfach sagen. Ne? Das schmeckt schon alles besser, das zweite Mal.
Wer kennt's nicht, die Pizza aus dem Kühlschrank?
Boah,
am Morgen danach.
Du. Nein, okay. Nicht, dass man schon mal
da gemacht hat. Da bin ich nicht dabei, aber jetzt frage ich mich, ist diese... Diese Position, so wie sie jetzt besetzt wird, ist das eine Suppe, wie der Mike gesagt, dass sie nachzieht, oder ist das auch ein bisschen schon verbrannt?
Naja, die Situation ändert sich ja komplett. Also wenn du jetzt in der Liga weiterspielen würdest, würde ich das auch als eher seltsam betrachten, so wo du jetzt einen kompletten Neuanfang wieder startest und eigentlich ja einen Reset-Button drücken musst.
Also ich
finde... Vielleicht war ja auch mit der Entscheidung, ihn damals... zu entlassen und dann Wechsel vorzunehmen, nicht jeder so einverstanden, und die Menschen, die da vielleicht jetzt ein bisschen mehr zu sagen haben, können das wieder rückgängig machen oder haben das vielleicht dann in dem Moment getan, und er hat vielleicht auch gesagt, für sich möchte eine neue Karriereposition bekleiden und möchte eher für den Aufbau, den sie dann hoffentlich ja vornehmen wollen in der Liga tiefer, in der DL2, für was anderes stehen und eher an der Seite wirken. Das kann ja auch mal eine Qualität sein, die so ein Mensch mal einbringen will in seine Vita.
Interessanter Gesichtspunkt, was du da sagst. Hinzu kommt vielleicht auch noch, natürlich interessiert uns auch eure Meinung, nicht wahr? Also schreibt es gerne rein in die YouTube-Leiste oder per ja. Telefon, wie ihr darüber denkt. Es könnte natürlich auch sein, dass er noch bezahlt wird. Also, dass er möglicherweise noch an der Payroll ist. Ich finde es vor allem interessant, weil ich glaube, in der Position jetzt, und da kann ich es verstehen, grundsätzlich bin ich kein Freund davon, wenn jemand zurückkommt wieder in dieses Betätigungsfeld zum gleichen Club. Ich glaube, dass das nicht immer gut ist.
Also
lass mich einen Satz dazu sagen, bitte. Warum ich glaube, dass es da vielleicht wirklich funktionieren könnte, weil Daniel Nant ja auch lange mit Bietigheim in der zweiten Liga gearbeitet hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich jetzt sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, dass er wahrscheinlich mehr Erfahrung hat und sich besser auskennt in der zweiten Liga. Und deswegen könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass das in diesem Fall durchaus Sinn macht. Weil ich gehe auch davon aus, dass der Kader natürlich nicht so bleibt. Es wird sich einiges tun in diesem Klar. Kader. Und dementsprechend kann es durchaus Sinn machen.
Ja. Er war ja auch der Aufstiegstrainer damals. Ja. Also er kommt ja jetzt nicht wieder zurück, wo irgendwie nein. vielleicht alles anders ist. Er kennt den Verein auch, wäre jetzt mal meine Meinung. Kennt den Verein, war der Aufstiegstrainer damals 2012 dann am Ende. 2021, Entschuldigung. 2012. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht... Danke, ja, das war Absicht. Ich glaube, es ist jetzt nicht so verkehrt, und vielleicht willst du auf einen setzen, den du ja. halt schon kennst, wenn du jetzt wieder versuchst, den Wiederaufstieg und nicht wen komplett Neues holst.
Da hast du recht. Was ich nicht so sehe, Goldi hat es gerade angeschnitten, es kommt auch mit ein paar Wortmeldungen hier aus der Kommentarleiste raus, dass natürlich auch thematisiert wird, dass er bezahlt wird und dementsprechend
er war nur freigestellt.
Kann er jetzt für sein Geld was tun, wenn der Vertrag nicht aufgelöst wird, ist ja klar, dann bleibt man eben auf der Payroll. Ich glaube, dass das kein Argument sein darf. Also du musst von jemandem überzeugt sein. Ne? Also du holst jetzt nicht einen zurück, so nach dem Motto, oh super, habe ich aber nochmal auf der Resterampe ein Schnäppchen im Sonderschlussverkauf gemacht.
Sagt der Mann, der das Zeug anhat. Aber jetzt abgesehen davon...
Nein, aber darum, Sascha kriegt aber Lob für das Outfit, das will ich mal sagen.
So, danke. Ich wollte nur sagen, darum darf es grundsätzlich nicht gehen, wenn du...
Tut es aber, Mama.
Ja, aber das...
Man muss die Realität im Auge behalten. Es darf, ich verstehe den sportlichen Ansatz, den du hast.
Ja.
Deswegen sage ich es ja, das muss man zur Debatte stellen. Die Wahrheit ist aber durchaus, dass das manchmal ein Faktor ist. Vor allem ein Club vielleicht, der finanziell nicht so gesegnet ist.
Ich meinte nur, wenn es final dann darum geht, mache ich das. oder mache ich es nicht, bin ich davon überzeugt und ich habe den Vorteil, dass ich natürlich mich gar nicht um neue Dinge kümmern muss, weil es noch einen Vertrag gibt, ist alles gut.
Dann hallo Freunde, hallo.
Für alle, die neu dazugekommen sind.
So ist es, wir sind in der Karnevalsedition oder Faschingsausgabe von die Eishockey Show heute an diesem Rosenmontag und springen einen höher, Goldi. Augsburg, wir haben es gerade schon angeschnitten, nochmal gewonnen am Sonntag, 2 Punkte gemacht, Platz 13, nichts mehr, Platz 14 aktuell. Und jetzt ist das natürlich, das muss man sagen, ein brutal unangenehmes Szenario. Das ist jetzt, ich will nicht böse klingen, aber es ist schon eine Art Schaulaufen jetzt, möglicherweise. Ja, es ist eine lange Warterei, die auf die Mannschaft und den Verein zukommen kann.
Du hast 9 Punkte Bietigheim im Nacken, gell? Also Schaulaufen, Vorsicht.
Du glaubst, dass Bietigheim von hinten...
Ich sag das ja nicht. Ich sag nur, wenn du anfängst, jetzt Schau zu laufen, wozu du wahrscheinlich jetzt keinen Grund hast nach dieser Saison, dass er auch aufpassen muss, dass ihn nicht nur jemand schluckt. Also das sage ich nur. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn die Plätze so bleiben würden, dass Augsburg 14. ist, ist es natürlich eine Hängepartie.
Und dann ist es planerisch eine Katastrophe und eine ganz, ganz große Schwierigkeit, muss man auch klar sagen. Also den Businessplan möchte ich jetzt für eine kommende Zukunft nicht erstellen, gebe ich offen zu.
Das ist absolut richtig. Jetzt muss man aber da auch dieses komplette Konzept in diesem Jahr in Schutz nehmen. Und das möchte ich jetzt wirklich bewusst machen. Dieser Club, egal wer da landet auf diesem 14. Platz, hat wirklich die Arschkarte gezogen für ein Jahr. Das ist jetzt aber nicht so gewesen, dass das alles so geplant war. Das hat auch Auswirkungen Corona und so weiter. Club ist größer, also die Liga ist größer geworden. Man möchte wieder zurück auf die Stärke. Und man muss auch eins dazu sagen, sowas wird ja abgestimmt. Es wird ja nicht irgendwie von der Liga mal gesagt, so, jetzt wird das gemacht und alle müssen das machen.
Yep.
Ja, sondern das wird gemeinsam abgestimmt, dass das der Weg ist und man wusste quasi, wenn man auf diesem 14. Platz ist, dass das wirklich schwierig ist und das bloß kurz zur Erklärung, vielleicht wenn Sie sich fragen, warum ist das so schwierig, weil man nämlich warten muss, wer von der zweiten Liga tatsächlich der Meister ist, wer der Aufsteiger ist.
Da bist du bei Ende April.
Genau. Ja. Und es steigen nämlich nicht zwingend alle auf, sondern nur die Clubs, die quasi sich auch für die DL beworben haben, das Geld hinterlegt haben. Genau. Nur die können aufsteigen. Und das ist eben die Hängepartie, die dann der 14. hat. Und dementsprechend muss der jetzt erstmal zweiglasig paaren.
So ist es. Und dann weiß man nicht, welche Unwägbarkeiten da auch noch irgendwann hinzukommen. Weil auch eine Finanzierung, die jetzt steht, die muss ja nicht unbedingt in 5 Monaten stehen.
Das ist richtig. Das kann sich tatsächlich, die Lizenzierung kommt auch noch dazu.
Ja. Also das kann sich. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Wir haben das schon häufig thematisiert. Und dementsprechend hast du richtig das zusammengefasst. Das ist dann durchaus die berühmte Karte, die man dann schlucken muss, wenn es auf der 14 zum Beispiel jetzt stand, jetzt für Augsburg dann das Endergebnis wäre. Aber wir gehen ein bisschen nach oben.
Spannendste Frage überhaupt.
Platz 10 ist schon mega. Das ist ein echter Fight um Platz 10. Wir sehen das nochmal tabellarisch. Jetzt auch Refresh bei DJ Refresh. Sehr gut, Mikey.
Kannst du mal...
Jetzt müssen wir erstmal sagen, für die Mannschaften, wir sehen ja immer 50 in 51 Spiele. Deshalb nochmal der Hinweis, 5 oder entsprechend 6 Spiele natürlich noch in der Crunch-Time, in der Endabrechnung. Was wolltest du machen?
Ich wollte nur sagen, die Ordnung ist natürlich hier immer noch nach dem Punktequotienten.
Genau.
Also kannst du mal oben draufklicken und machst die Punkte. Weil eigentlich würden wir nächstes Jahr sehen wir die Tabelle wieder so. Weil der Punktequotient rausfällt. Ändert ein kleines bisschen an der Tabelle. Ich möchte es bloß haben, damit wir einmal grob sehen. Also 9. jetzt, wenn man nach den Punkten schaut, 72 Punkte. 13. Eisbären Berlin, 65 Punkte. Heißt, 10. Platz, den es zu erreichen gibt, auch 72 Punkte. Dahinter direkt Schwenningen mit 71, Iserlohn mit 69. Das heißt, es streiten sich, wenn ich richtig rechne, 5 Clubs um 2 Plätze.
Dann lass uns doch mal mit der 13 beginnen. Mikey, mach mal zurück zum aktuellen Stand, also sprich qua Punktequotient. Danke.
Bitte.
Und deshalb würde ich jetzt mal mit den Eisbären beginnen. Da ist der Zug scheinbar abgefahren. Richtung Platz 10, Fragezeichen, schwierig, Niederlage gegen Wolfsburg am Sonntag, war bitter. Sie haben so ein bisschen den Zug, über den ich jetzt gerne heute spreche, verpasst 6 Spiele im Februar, 3 Siege, 3 Niederlagen. Da war die eine zu viel vielleicht dabei, um nochmal so richtig Pressure aufzubauen.
Also ich mache es kurz in dem Zusammenhang. Jetzt, glaube ich, wird es fast unmöglich für die Eisbären, bevor wir zum Restprogramm kommen, aus dem ganzen einfachen Punkt. Nürnberg und Schwenningen, die auf dem 9. und 10. sind, haben jeweils ein Spiel weniger und haben jetzt bereits deutlich mehr Punkte. Das heißt, das ist ein Punkteunterschied von 6 Punkte. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das echt schwierig wird. Wenn man sich auch das Restprogramm anschaut, und ich weiß, man kann nicht immer sagen, okay, Mannheim, Ingolstadt, die da drin sind, das sind jetzt welche von oben. Augsburg und Schwenningen schlagen sie dann ohne Probleme. Also ich glaube, das hat die Saison einfach auch nicht hergegeben. Aber wenn man sich's anschaut, ist es auch nicht so, dass man sagt, man hat das Gefühl, dass Berlin da alle 5 Spiele, die sie noch haben, den Gegner wegpumpen. Mhm. Und mir geht's gar nicht um ihr Programm in dem Zusammenhang, sondern mir geht's eigentlich mehr um die Mitstreiter. Und die Mitstreiter sind einfach in einer besseren Position. Und da gehört Iserlohn, Frankfurt, Schwenningen und Nürnberg eigentlich für mich zu dem Kreis, die wirklich um den 10. Platz kämpfen, weil sie von den Punkten näher dran sind.
Man hatte aber das Gefühl, das muss man auch sagen, das hatten sicherlich auch viele Eisbären-Fans, das Gefühl, ja, wir springen da noch auf der letzten Rille kommen wir doch noch um die Kurve, ja, fliegen da nicht raus, sondern wir kriegen den Zug noch. Der hat ein bisschen Verspätung, dementsprechend springen wir noch auf. So war, glaube ich, so das Bild, was man sich in der Idealwelt vorgestellt hat, als Eisbären-Fan. Und ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang dann auch wieder das Gefühl.
Gebe ich dir recht?
Powerplay läuft natürlich nach wie vor, ja, überragend. Es gibt nach wie vor so ein paar Momente in deren Spiel, was funktioniert.
Andere Spieler sind wieder dazugekommen. Mauer, Pföderl punkten auf einmal. Ja. Löbes punktet immer noch weiter. Und ich habe das Gefühl auch gehabt. Und ich glaube, dass die Hoffnung auch bei den Spielern noch nicht aus ist. Aber ich glaube, wenn ich realistisch drauf schaue, meine Einschätzung heute am Montag, ja, dann würde ich sagen, ist natürlich allein von der Mathematik her am schwierigsten für die.
Und da bist du ja besonders stark, wie wir wissen, schon in Schulzeiten. Nur deshalb
war das ja ein Ausnahmekönner.
Also Restprogramm haben wir auch gesehen, der Eisbären Berlin. Lass uns einen nach oben springen und mal über die Roosters sprechen, über Iserlohn, die natürlich erstmal, da ist auch nochmal der Blick auf das, was die Roosters erwartet, Restprogramm, ne, drei Auswärtsspiele, zwei Heimspiele, ja, auch immer noch vielleicht ein kleiner Unterschied, ob du da 3 oder 2 hast oder 2-3. Sie müssen vor allem jetzt erstmal ein brutales 1-8 verkraften gegen Straubing vor diesem, heute sprechen wir am Montag, am Rosenmontag, unglaublich wichtigen Spiel gegen Frankfurt am Dienstag.
Ja, auch die Niederlage gegen Nürnberg, glaube ich, war bitter am Freitag für Iserlohn. Aber wenn man jetzt draufschaut, du hast gegen Frankfurt jetzt gleich einen direkten Kandidaten. Also dieses Spiel wird so ein bisschen den Ton angeben für Frankfurt und für Iserlohn, in welche Richtung das geht. Du hast Schwenningen noch, Köln hat eins von vielen Auswärtsspielen. Mhm. Die du hast, und dann hast du natürlich mit München und Straubing 2 absolute Top-Teams hinten raus. Aber die nächsten 3 Spiele, dann glaube ich, weiß man relativ genau, wie realistisch es ist für die Iserlohn Roosters, dass sie da noch reinkommen.
Mike, mach mal ganz kurz Instagram auf, fällt mir gerade ein, hatte ich vergessen zu erwähnen, aber du bist ja ein Virtuose am Klavier, am digitalen Klavier. Instagram-Account von den Roosters. Die da auch nochmal offiziell gepostet haben nach dieser 1-8-Niederlage, Goldi. Da gab es nochmal so eine Rundum-Erklärung. Erstmal, dass das natürlich unglaublich bitter war, dass man sich erstmal schütteln muss nach dieser brutalen Niederlage. Aber dass die Stimmung Wahnsinn war und dass Fans durchgesungen haben und irgendwie die Mannschaft das hoffentlich jetzt trägt in die nächsten Spiele. Und dass man vielleicht auch, und das war so der Tenor der Zusammenfassung, auch sagen kann, hey Leute, mal ganz kurz innehalten. Wir haben uns da unten rausgekämpft, so aus den letzten Jahren, möchte ich jetzt mal sagen, oder Saisons, und wir sind sicher in der Liga geblieben und wir haben ja noch die Chance, ja, um so ein bisschen natürlich auch das Ganze motivierend anzusprechen, Richtung Fans. Mir war das ein bisschen, und ich bin ja großer Fan auch des Iserlohn-Accounts, weil die ja sehr, sehr viel gute Dinge machen und sehr viel lustige Posts auch raushauen. Mir war das ein bisschen zu passiv, gebe ich offen zu. Weil ich finde, diese Saison ist aus meiner Sicht ja schon dafür da, dass du eine große Chance hattest. Du hast 2 Mannschaften, nämlich Augsburg und Bietigheim, die lange eigentlich fast gar keine Rolle gespielt haben in diesem Kampf um Platz 10, die sehr schnell sehr weit weg waren. Mhm. Dann hast du eine Mannschaft wie Berlin, die normal natürlich safe oben drin ist, in jedem Fall in den Top 6, die komplett eine falsche Saison spielt und auch noch hinzukommt als Mannschaft, die du gar nicht so auf dem Schirm hast. Das heißt, du hast 3 Mannschaften, die erstmal im Kampf um Platz 10 keine Rolle gespielt haben, bös gesprochen jetzt. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich nicht mehr viel hinter dir lassen und trotzdem könnte es passieren, dass sie es nicht schaffen. Und dann fände ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das jetzt schon vielleicht auch als, würde ich eher so als Enttäuschung sehen für die Roosters.
Für alle draußen einmal mitreden, ob ihr d'accord geht mit dem, was Sascha sagt.
Also man muss es natürlich immer so sehen, du ordnest es ja als objektiver Journalist ein. Und das ist eine Instagram-Seite von den Iserlohn Roosters. Und jetzt sehe ich das mal subjektiv aus Iserlohner Seite. Nee, ganz kurz.
Ich habe ja gesagt, Iserlohner, dass das verständlich ist.
Genau, absolut richtig. Aus Iserlohner Seite sehe ich das mal so. Nach 10 Spieltagen, glaube ich, als sie Kleindorst entlassen haben, waren sie Letzter. Also ich glaube, am 10. Spieltag, egal, jetzt einen mehr oder einen weniger. Da haben sie sich wirklich gut rausgekämpft. Sie haben danach ungefähr doppelt so viele Punkte im Durchschnitt gemacht, als wie zuvor. Mhm. Und jetzt sage ich dir noch eins, dieses 8-1, diese 8-1-Niederlage für eine Mannschaft, egal welche Mannschaft, kann oft heilsamer sein als eine knappe Niederlage mit 3-2, wo du eigentlich das Gefühl hast, oh, waren wir ja genug dran und eigentlich sind wir ja ganz gut und oh, jetzt haben sie haben keine Punkte geholt. Jetzt hast du richtig einen Arsch versohlt gekriegt, da hat einiges nicht passt und dann kann oft von einer Mannschaft eine Reaktion kommen. Und da bin ich gespannt drauf, weil in Frankfurt, das ist mehr oder weniger wirklich ein Kampf um Platz 10 und dementsprechend bin ich da eher gespannt. Also nicht so auf das, was dann so auf Instagram steht.
Ich glaube, die Niederlage gegen Nürnberg... Die Niederlage gegen Nürnberg am Freitag hat, glaube ich, auch mehr wehgetan als jetzt dieses Debakel, nenne ich mal, oder diese Klatsche gestern gegen Straubing, weil es halt der direkte Konkurrent war und du damit jetzt wieder weggerutscht bist.
Ja, ja, keine Ahnung.
Ja. Ja. Sehe ich genauso.
Also interessant, wie gesagt, Iserlohn mit einem brettcoolen Spiel, aus jeden Fall aus neutraler Sicht, da muss man nicht so dramatisch mitzittern, aber es hat natürlich eine enorme Brisanz Richtung Platz 10, dann das Spiel gegen die Löwen Frankfurt.
Ja, dann lass uns doch mal die Löwen Frankfurt anschauen als nächstes, dann lass uns so kurz nach oben gehen.
Genau.
Weil ich habe gehört, unser Gast wartet schon, dann machen wir schnell noch Schwenningen und dann sind wir
schon bei Nürnberg. Ja, aber er muss sich ja noch verkleiden, sonst wird er ja gar nicht reingeschaltet, das so als kleine Info, aber ich will keinen Druck aufbauen.
Hat er die Memo nicht bekommen
oder was? Ja, weiß ich nicht. Notiz an ihn selber, Karneval.
So, wir schauen uns das Restprogramm von den Löwen Frankfurt. Das erste Spiel wissen wir natürlich schon, das ist gegen Iserlohn. Zu Hause, danach München, Köln, Nürnberg und Augsburg. Spannendes Programm. Man darf nicht vergessen, die Löwen Frankfurt haben es eigentlich immer wieder sehr gut verstanden, in ganz vielen Spielen dabei zu bleiben. Irgendwo einen Punkt abzuholen, vielleicht mal zwei Punkte abzuholen, zu guten Zeitpunkten. Und deswegen sind die da auch mit dabei. Und mitentscheiden könnte tatsächlich der letzte Freitag werden, wenn es gegen Nürnberg geht.
Ja, für mich jetzt gar nicht mal ausschlaggebend, was da noch auf dem Programm steht, sondern ich glaube schon, dass das gestern, also dieser Sieg im Derby gegen Mannheim, schon was freisetzen kann für so eine Mannschaft nochmal. Also ich war ja glücklicherweise da, weil das hat echt unglaublich Spaß gemacht. Ich gucke ja das ja als neutraler Beobachter. Und
in dem Outfit auch?
Ja, na, selbstverständlich. Ich habe mich ja nicht umgezogen. Das war eine Wahnsinnsstimmung. Ich war ewig nicht mehr da.
Ganz kurz zur Erklärung, 3-2-Sieg für Frankfurt.
Genau. Sind auch im Rückstand hinterhergelaufen. Mit 0-1 und haben das dann peu à peu gedreht und haben wirklich alles reingeschmissen. Also Frankfurt musst du gestern schon Credit geben. Da war viel drin, die sind gepusht worden von dieser Wahnsinnsstimmung in der Eissporthalle. Und du hast ja schon richtig gesagt, sie haben natürlich immer mal wieder Wege gefunden, auch in der Phase zuletzt, wo es so ein bisschen bergab ging. Also sie haben tendenziell mehr verloren als gewonnen, jetzt so gerade in der Zeit Januar und dann Februar. Es wurde so ein bisschen schwierig, die haben immer mal ein Plätzchen verloren. Und so ein Sieg kann schon was freisetzen. Also haben wir natürlich gestern auch versucht, immer wieder zu erfragen. Und nicht jeder sagt, ja klar, jetzt marschieren wir durch, weil das gibt uns so einen Boost. Aber ich glaube, für eine Mannschaft intern, auch wie die mit den Fans gefeiert haben, da kannst du was rausziehen.
Ja, aber das kannst du oft als Spieler in dem Moment gar nicht so wirklich mitnehmen oder wirklich beschreiben. Du kannst in dem Moment nicht sagen, oh ja, das gibt mir jetzt so viel Energie für die nächste Zeit, sondern das siehst du oft historisch bedingt erst im Nachhinein, dass oft so ein Moment, möglicherweise ein Moment war, der einen Ticken geändert hat, der Energie freigesetzt hat. Also insofern... Mal schauen.
Ja, und was sie auch geschafft haben, das war auch ein Thema gestern, immer wieder auch mal Reihenumstellung, Ausfall Bock seit dem 3. Februar. Dann hat er mal Rowney und Ranford auseinandergezogen und auf zwei Reihen aufgeteilt. Das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Gestern haben sie wieder zusammengespielt und haben, glaube ich, direkt auch wieder 3 Punkte gemacht in dem Spiel. Also,
spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Dann schauen wir noch auf Schwenningen. Restprogramm Schwenningen, jetzt gerade mit 2 Siegen in Folge, einmal gegen Bietigheim, einmal gegen Augsburg spielen, dann gegen Straubing, Wolfsburg, Iserlohn, Düsseldorf, Köln und Berlin. Und im Vergleich zu den anderen, wenn wir jetzt draufschauen, ist da eigentlich nur ein direkter Konkurrent dabei, nämlich mit Iserlohn. Ja. Haben, wie wir schon gesagt gehabt haben, ein Spiel mehr, weil sie bei 50 Spielen sind, genauso wie bei Nürnberg. Aber sie haben vom Programm, also Berlin, das letzte Spiel, es ist ein direkter Konkurrent, weil wir auch mit Berlin angefangen haben, sie auch 2. Also um es jetzt richtig zu stellen, aber ja, ob Berlin, lass uns überraschen, ob Berlin im letzten Spieltag noch um den 10. Platz kämpft.
Wunderbar, und damit sind wir ja eigentlich schon automatisch bei der 9, oder?
Dann sind wir bei der 9. Dann geht's nach Nürnberg.
Ja, da kommen wir von neun zu einem neuen Mitglied im heutigen Elferrat. Er ist automatisch dabei, weil wir ihn eingeladen haben. Er hat zugesagt und das freut uns. Und dementsprechend sagen wir einen fröhlichen Karnevalsgruß oder Helau und Alaf. In dem Fall natürlich eher Helau, weil er natürlich aus der rheinischen Gegend kommt, wo man eher Helau sagt. So glaube ich zumindest. Olli Mebus ist da. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ihr Lieben. Da muss ich natürlich direkt mal reingrätschen,
ja.
Lieber Sascha.
Was ist los? Was habe ich schon wieder falsch gemacht, Junge?
Bin doch so weit südlich da, dass man noch Alaf sagt.
Was?
Also in diesem Sinne ein heiteres Köller Alaf in diese illustre Runde hier.
Du sagst Alaf?
Ich sag Alaf, ja. Also,
wo bist du denn geboren, Junge?
Ich bin geboren in Dormagen-Hackenbroich.
Und da sagt man doch noch, ja.
Und aufgewachsen in Pulheim bei Köln.
Ja, das ist richtig.
Und Karneval gefeiert haben wir aber immer in Köln und nicht in Düsseldorf oder so jetzt.
Okay, dann.
Ich auch.
Gut, dann ist das verziehen. In dem Fall ist das okay, weil wir haben dich jetzt eingeladen und wir können dich jetzt nicht mehr ausladen. Dementsprechend ziehen wir es jetzt mit dir durch, auch wenn das natürlich, ja, zwischen uns beiden schwierig werden könnte in dem Interview.
Provozieren lassen wir uns natürlich auch gerne.
So. Also, Herr Mebus, aber vorne müssen wir fest.
Eieiei.
Das tut mir auch ein bisschen leid.
Also
ich habe mal mitbekommen.
Also hätte ich das gewusst, dass das bei euch heute eine Karnevalssitzung wäre, ja, oder wird, dann hätte ich natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt und wäre auch in Person vorbeigekommen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das wusste, wäre ich gar nicht kommen.
Da hättest du, glaube ich, einen Rick ersetzen können.
So gehen Karrieren zu Ende, bevor sie starten. Ich nenne es ja Laufbahn, was er da macht beruflich, aber
ich habe Schmerzen. Ich wollte eigentlich gerade fragen, Olli.
Also, wie kann man denn vom Stuhl fallen während einer Sendung?
Ja. Es ist eigentlich nichts passiert, was ihr jetzt meint, was vorher passiert wäre. Es ist einfach nur unglücklich gelaufen. Das muss man auch mal so zusammenfassen.
Was soll denn passiert sein?
Ja.
Sehr gute Frage, Olli. Endlich mal einer, der investigativ unterwegs ist und nicht so wie der Schmalfragen-Schorsch hier neben mir.
Also,
nehmen wir den Spieß mal um.
Ja, also Alaf und dementsprechend bist du schon auch ein Karnevalist und kein Karnevalsmuffel.
Ich bin durchaus ein Karnevalist, absolut. Aufgrund der Tatsache, dass ich aber ja seit jetzt mittlerweile 7 Jahren hier im fantastischen Frankenland unterwegs sein darf. Und die haben ja leider mit Karneval nicht ganz so viel an der Mütze. Ist das in den letzten Jahren etwas kürzer ausgefallen. Aber nichtsdestotrotz lief auch heute natürlich wieder der Westdeutsche Rundfunk im Fernsehen.
Hast du echt angeschaut? Rosenmontagszug?
Ja, klar.
Sehr gut.
Ja, klar. Heute Morgen in die Kabine gekommen, direkt WDR angeschaltet. Da sitzen die ganzen Papadeckel natürlich da und haben keine Ahnung, was das ist. Aber ich finde das immer nett und schaue mir das dann auch daheim weiterhin an, weil das ja doch dann immer so ein gewisses Heimatgefühl ist und schöne Veranstaltung dieses Karneval.
Ich muss das ganz kurz einordnen. Papadeckel, das ist ein sehr liebevoller Ausdruck für unsere Importspieler in der deutschen Eishockey-Liga. Die wissen auch, dass sie so genannt werden und das geht auch nicht nur an Karneval so.
Aber hast du nicht ein bisschen was von Karneval damit nach Nürnberg gebracht einfach? In die Kabine oder allgemein?
Ja, ich sag mal, ich habe versucht, die rheinländische Kultur so ein bisschen in der fränkischen Kabine unterzubringen. Inwiefern mir das gut oder schlecht gelungen ist, da müssen es jetzt meine Teamkameraden fragen. Aber ich sag mal, grundsätzlich dem Franken hier irgendwie karnevalmäßig irgendwie unter die Arme zu greifen, das gestaltet sich schon als sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Dann lass uns sportlich werden. Wir wollten gerade so ein bisschen auf die Tabelle schauen und haben alle Mannschaften angeschaut, die aktuell um den 10. Platz kämpfen.
Ja.
Ihr seid momentan am 9. Nimm uns mal mit, wie bewertest du den 9. Platz? Bist du selber ein bisschen überrascht, dass ihr mit dieser Mannschaft jetzt doch eigentlich momentan das selber in der Hand habt, in die Playoffs einzuziehen?
Positiv oder negativ überrascht?
Ja, das kannst du mir sagen. Hast du mehr vorgestellt?
Ja, ich glaube, wenn man das große Ganze betrachtet, geht das schon in Ordnung. Also ich weiß natürlich jetzt, auf was deine Frage so ein bisschen abgezielt war. Und ich glaube, dass wir, den Kritikern im vergangenen Sommer oder auch zu Saisonbeginn so ein bisschen widersprochen haben, doch mit unserer sehr jungen Truppe, da jetzt Richtung Pre-Playoffs beziehungsweise 9. Platz anzugreifen. Ich glaube aber, dass wir, ihr seid ja äußerst Eishockey-bewandte Mitstreiter, dass wir da nicht ohne Grund stehen. Also ich glaube, dass wir uns das dass wir uns das verdient haben, dass wir jetzt nicht herausragend attraktives Eishockey spielen, aber dass wir echt Gas geben, die Spiele, die wir ziehen, auch verdient uns mit Punkten belohnen. Und von daher, positiv überrascht bin ich natürlich irgendwo, weil ich vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, dass wir so erfolgreich auch über einen längeren Zeitraum spielen können. Aber dass wir Potenzial in der Truppe haben, das denke ich, das hat man schon gesehen irgendwo.
Aber dann sag uns doch mal die Gründe, die du dann auch siehst, dass ihr da oben stehst. Du hast das ja gerade schon angesprochen. Also du hast ja schon vermutet, dass da mehr drin ist. Was hat es ausgemacht, dass ihr wirklich jetzt momentan da am 9. seid?
Ja, das sind natürlich jetzt die üblichen Phrasen, die ich hier runterratter.
Versuch's doch mal anders zu sagen.
Ich wiederhole es auch gern heute wieder. Ich glaube, dass wir uns in den vergangenen Jahren in Nürnberg einen sehr, sehr aktiven Stamm, einen sehr, sehr guten Charakter in der Mannschaft integriert und etabliert haben, wo es für Außenstehende bzw. für Neuankömmlinge relativ einfach ist, sich zu integrieren. Ob das jetzt deutsche Spieler sind, die lange da sind, oder auch ausländische Spieler, die länger da sind. Und die Tatsache, dass wir dann im Vergleich zum letzten Jahr, ich glaube, nur 2 oder 3 Wechsel hatten, hat natürlich auch dementsprechend sein Positives dazu beigetan. Ja. Dann haben wir viele junge Spieler im Kader, die alle Eishockey spielen können, ohne Frage. Und wie man so schön sagt, mit der richtigen Anleitung können die das dann auch. Und da haben wir, glaube ich, frühzeitig den Jungs unter die Arme gegriffen, ob das jetzt von der Spielerseite ist oder insbesondere auch vom Trainerteam. Sodass wir alle relativ schnell in einem Boot saßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Ganze ging halt nur voran, wenn wir da alle an einem Strang gezogen haben. Und natürlich haben wir, wenn man jetzt die Saison betrachtet, das ging jetzt auch wieder flott. Wir haben jetzt schon wieder Mitte Februar. Natürlich hatten wir unsere Phasen vor Weihnachten, wo wir mal ein paar Spiele auf die Mütze gekriegt haben, wo es nicht so gut läuft. Aber das hast du immer und überall, privat wie beruflich. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, kann man da Stand jetzt, auch wenn wir jetzt noch, 6 Spiele, zu spielen haben, ein sehr, sehr positives Resümee aus der ganzen Nummer ziehen.
Ja, weil du das gerade angesprochen hast, ein Punkt dazu, weil du auch die Jungen genannt hast, wenn man mal auf die Top 10 der U23-Spieler schaut, vielleicht da auch noch ein Thema, weil du auch in der SVE verbandelt bist, von den Top 10 der U23-Spieler mit der meisten Eiszeit taucht 4-mal ein Nürnberger U23-Spieler auf. Plakativ gefragt, habt ihr die besseren U23-Spieler oder habt ihr den besseren U23-Coach mit Tom Rowe?
Ja, ich denke, das ist definitiv ein Zusammenspiel aus beidem. Vielleicht mit dem Unterschied, dass bei uns auch einfach die jungen Spieler wirklich gnadenlos Eiszeit bekommen. Ob das jetzt aufgrund ihrer Leistung ist, keine Frage. Die Jungs geben alle Gas und spielen super. Und auch eben einer sehr, sehr langen Verletzungsmisere, insbesondere im Dezember, zu begründen ist. Letztendlich, wie gesagt, der Tom macht es super, der pflegt einen super Umgang mit allen Spielern, fährt eine sehr, sehr offene, klare, faire Haltung. Aber wie gesagt, das sind auch keine Blinden. Ne? Also, dass sie in der Liga spielen, haben sie jetzt alle begriffen. Und deshalb muss ich sagen, Hut ab vor den Jungs, wie die sich etabliert haben in der Liga, und Hut ab, wie der Tom das mit seiner, wie man so schön sagt, DNL oder Juniorentruppe auf die Beine gestellt hat.
Na, la Marsch. Du bist 7 Jahre in Nürnberg. Wie du gekommen bist, war ja, würde ich sagen, die Mannschaftszusammenstellung schon eine andere, wie sie jetzt ist. Du hast es ja gerade beschrieben auch ein bisschen. Was hat dir mehr Spaß gemacht persönlich?
Was meinst du jetzt, als ich hergekommen bin oder im Vergleich zu jetzt?
Ja, das hat sich ja entwickelt. In Nürnberg hat sich das ja schon entwickelt. Auf der einen Seite ein bisschen vom Geld, von der Mannschaft, welche Spieler man versucht, jetzt aufzubauen zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, du am Anfang, ich würde lieber um die Meisterschaft spielen, oder sagst du, nee, eigentlich gefällt es mir jetzt mehr? Also.
Ja gut, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde es jetzt cooler, da um die goldene Ananas, um die 10. Rutsche da in die Playoffs zu spielen und nicht um die Meisterschaft, das ist natürlich auch gelogen. Da ist man einfach so ein bisschen mit im Laufe der Zeit gegangen. Ich meine, ich bin da jetzt auch schon, wie du gesagt hast, 7 Jahre, bin da so ein bisschen, ja, vielleicht in so eine vermeintliche Führungsposition reingerutscht und hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dieses zumindest finanziell sinkende Boot zu verlassen. Dass wir in den ersten Jahren, in denen ich jetzt in Nürnberg war, natürlich sehr, sehr tolle Spieler hatten und auch immer, würde ich sagen, mit Titelkandidat waren. Das hat super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hatten fantastische Eishockeyspieler da. Das waren auf dem Eis super Jungs. Das waren in der Kabine noch tollere Jungs. Und so ist das halt so ein bisschen im Laufe der Zeit, ne, wie ihr das schon eben charakterisiert habt, finanziell auch so ein bisschen bergab gegangen. Das Geld, was vor 7, 8 Jahren da war, ist nicht mehr da. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir diesen Umbruch jetzt, ja, vielleicht mit 1,5, 2 Jahren Verzögerung, seitdem der Herr Szabo nicht mehr da ist, ganz gut hinbekommen. Und ich denke, dass das auch irgendwo eine gewisse Herausforderung war, die man sich dann stellen konnte, die auch Spaß gemacht hat. Mhm. Natürlich, um lange Rede, kurzer Sinn, auf deine Frage zurückzukommen, spielt man lieber um eine Meisterschaft.
Das muss der sportliche Ehrgeiz sein.
Apropos Meisterschaft, absolut. Es kam hier schon eine erste Frage über unser WhatsApp-Telefon rein. Wen du dir denn am liebsten als Gegner wünschen würdest, wenn es mit den Playoffs klappt? Grundsätzlich auch übrigens in unserer Umfrage seid ihr auf Platz 1, was die Meinung der Fans da draußen angeht, wer noch auf Platz 10 kommt.
Genau, Meisterschaftskandidat, richtig. Ja. Nein, wir haben gefragt, erste Playoff-Runde.
Erste Playoff-Runde. Also jetzt in diese Best-of-Three-Serie dann reinrutschen oder ins
Richtig, Finale? Genau. Also die Pre-Playoffs, so wie man hier dazu sagen.
Wenn du dir in der ersten Playoff-Runde wünschen würdest und natürlich auch dann bis ins Finale, das haben wir ja jetzt rausgehört bei dir.
Habt ihr viele fränkische Zuschauer und Zuhörer, dass die Quote so hoch ist oder sind die wirklich alle so überzeugt von uns?
Wegen dir heute, also ganz Frankenland hat eingeschaltet.
Wahrscheinlich. Ja. Ja, gegen wen spielt man am liebsten? Um Gottes Willen, kein Plan. Wie sagt man so schön, wenn du Meister werden willst, musst du jeden schlagen.
Ja. Oder auch
deshalb, das Kütwit-Küt. Also wollte ich gerade sagen, vielleicht müsste ich jetzt sagen, wo man die geringste Anreisezeit hat.
Ja, Ingolstadt kommt da nicht rein, nur als Thema, kleiner Hinweis.
Ja, die können wir ja dann in der zweiten Runde können wir die ja kriegen. Ja, von daher.
Alles klar. Du, bevor ich vom Stuhl falle, habe ich noch eine Frage an dich. weil der Goldi das ja auch eben schon gesagt hat, bist sehr lange in Nürnberg, warst davor in Krefeld, bist da ja sehr vereinstreu, kann man sagen. Ne? Also 2 Vereine in 10. Saison, also das ist ja schon eine durchaus lange Zeit. Gehst auf die 500 Spiele. Jetzt wirst du im März, Achtung, 30, ist richtig, oder?
Tatsache.
Da kann man ja mal ein bisschen überlegen, was soll denn auch kommen? In der Karriere?
In der sportlichen Karriere?
Ja, privat will ich jetzt so tief, will ich jetzt nicht abtauchen hier. Lass uns beim Sportlichen bleiben.
10, 9, 8.
Okay. Was kann noch kommen? Du sprichst es richtig an. Ich bin 30 oder werde jetzt 30 Jahre alt. Körperlich würde ich sagen, bin ich noch auf dem Kudder, kriege ich noch ein paar Jahre hin. Schauen wir mal, wo der Weg, beziehungsweise wie es jetzt weitergeht. Und ob man weiter den sogenannten Rebuild hier vorantreibt oder vielleicht steigt jetzt hier nochmal ein Rieseninvestor ein, der uns nochmal mehr oder weniger mit Pulver überschüttet und wir um die Meisterschaft mitspielen. Das sind alles Sachen, Sascha, wie du so schön gesagt hast, da muss man schauen, wie es kommt, denn küt wie küt.
Okay, aber du bist, muss man auch klar sagen, jetzt nicht verliebt, verlobt, verheiratet in Nürnberg, dass ein Wechsel nicht möglich wäre.
Ich bin verliebt, verlobt und verheiratet, jetzt nicht mit Nürnberg und auch nicht in Nürnberg. Aber ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, worauf ihr hier hinaus seid. aber ich werde mich da jetzt zu keinen weiteren Aussagen hinreizen, beziehungsweise hinziehen lassen. Mir gefällt es unglaublich gut hier. Sehr, sehr schöne Stadt, tolles Umfeld, tolle Mannschaft, tolle Truppe.
Okay, ich wollte es nur fragen und weil ganz persönlich, da musst du auch gar nicht drauf antworten, aber es ist meistens so, wir haben die Lehre gezogen, in dem Moment, wo wir in die Richtung thematisch unterwegs sind, dann wird meistens irgendwann 10 Minuten später ein Instagram-Post abgesetzt und dann wissen wir eigentlich, was mit dem jeweiligen Spieler passiert. Nein, Scherz beiseite.
Ich auch.
Wir wollen aber auch noch mal ein Wort verlieren über dich, auch in deiner Rolle. Deshalb überziehen wir ausnahmsweise, weil es ist ja heute die Sendung des Irrsinns. Da ist alles erlaubt. Ist ja gut. Ich war ja lustigerweise vor kurzem bei euch im SVE-Podcast auch zu Gast von der Spielervereinigung. Da bist du ja der Conferencier. Um mal so einzusteigen, wie viel Spaß macht es denn, den Conferencier zu geben? Du als Podcast-Moderator.
Du, mir macht das total viel Spaß. Ich meine, das ist jetzt ungefähr ein ähnliches Format, ein bisschen anders, weil das Ganze mit Bild ist und da gucken Leute live zu. Das heißt, wenn ich mich verplapper, kann man das nicht wegschneiden. Das ist bei uns der große Vorteil, dass man das im Nachgang alles nochmal bearbeiten kann und auch den ganzen Blödsinn, den wir dann, beziehungsweise du natürlich nicht, erzählt haben, wegschneiden können. Ich find's cool. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Hörerschaft bzw. die Zahlen und das Feedback der Leute da so ein bisschen für sich spricht. Ich glaube, wir haben viele interessante Jungs schon dabei gehabt. Ich muss jetzt, ohne hier irgendwie eine Spur zu hinterlassen, muss sagen, dass unser Gespräch uns sehr gut gefallen hat oder mir sehr gut gefallen hat. Pit Köppchen war da vor 2 Wochen. Letztendlich sind das alles Leute, die mit dem Sport, die mit dem Eishockey zu tun haben. Ich finde so einen Austausch immer höchst interessant. Und von daher, ja, wenn ihr mich zu einem anderen Termin nochmal einladet, dann komme ich mal bei euch in Liesmanning vorbei. Vielleicht setze ich mich da auch mal auf die andere Seite.
Ja, ich habe eben gelesen auf Social Media, dass die EVE einen Praktikant oder eine Praktikantin sucht. Das
SVE, gleich, aber ist wurscht.
Was habe ich denn gesagt?
EVE.
Achso. Der ist gerade hingefallen. Da
ja. Ist, ich, ein bisschen, ich bin froh, dass er noch also reden kann.
Die erste allgemeine Verunsicherung
er sucht. Blutet aus dem Ohr, es ist ein gutes Zeichen, ich weiß es nicht.
Sucht einen Praktikant oder eine Praktikantin, das trifft natürlich bei uns auch zu und dementsprechend bist du herzlich eingeladen, mal einfach hier behind the scenes ein Praktikum zu machen.
Aber, ja, weil wir gerade über SVE gesprochen haben und man, glaube ich, hört das ja auch raus, Wenn man dich kennt, weiß man sowieso, du bist ja ein relativ reflektierter Mann und ohne Grund bist du ja auch nicht in der Spielervereinigung mit dabei. Wenn du dir eine Liga basteln könntest, wo du sagen würdest, das wäre für das deutsche Eishockey das Beste momentan, wie würde die Liga ausschauen? Und das ist auch die Abschlussfrage, und warum würde sie so ausschauen?
Boah, das ist natürlich jetzt ein Brett.
Du hast mich vorher ein bisschen verarscht, dachte ich, jetzt komm, jetzt gebe ich da wirklich mal Aufgabe.
Ja. Er hätte auch mit der Frage einsteigen können.
Das ging alles nur gegen den Karnevalsprinz neben dir.
War nur Spaß.
Doch, Magen, du.
Also, man
muss, ich habe die Denkmaschine schon abgeschaltet gehabt. So, jetzt nochmal, entschuldige.
Man muss natürlich das europäische Eishockey so ein bisschen von dem nordamerikanischen abgrenzen. Also das, was die Jungs da in Nordamerika auf die Beine gestellt haben mit Salary Cup und Draft-System, dem ganzen Pipapo, das wäre schön, wenn das irgendwann in Deutschland oder in Europa auch so funktionieren könnte. Aber ich glaube, dafür sind wir einfach gesellschaftlich zu verschieden. Also mal blödes Beispiel, stellt mal vor, wir würden alle wissen, was der andere verdient. Da gäbe es ja Tote bei uns, in unserer Neidgesellschaft, in der wir leider leben. Ich glaube aber, dass insbesondere unsere Schweizer Kompagnons oder auch insbesondere die Skandinavier ein relativ gutes Modell fahren. Da geht es jetzt nicht irgendwie im Konkreten um irgendwelche Ausländerregulierung oder sonst irgendwas. Letztendlich, wenn sie gut genug sind und unseren Sport in Deutschland voranbringen können, um Gottes Willen, natürlich sollen sie spielen, sind ja auch zumeist feine Kerle. Ich würde mir wünschen, dass das vielleicht irgendwie durch eine finanzielle Gleichheit so ein bisschen aufgebaut wird. Ich glaube, die Schweizer gehen in die Richtung, dass sie auch Richtung Salary Cap gehen, wenn man es so schimpfen mag, dass man halt auch langfristig einen gleichen Wettkampf herstellen kann. Und ich finde auch, man darf nach wie vor eben dieses Nachwuchssystem nicht außer Acht lassen. Ich meine, wir sind, wie gesagt, von so einem Draft-System extrem weit weg. Nichtsdestotrotz finde ich, und das ist jetzt kein Vorwurf um Gottes Willen gegen unsere deutsche Nachwuchsabteilung und den DEB, dass man da, und das ist eben auch genau der Grund, warum ich in dem Verein mit dabei bin, dass man einfach da die Schnüre und die Seile so ein bisschen enger zurt, dass man mit dem Nachwuchs, mit den Profiabteilungen enger zusammenarbeitet. Ich weiß, da gibt es die 5-Sterne-Systeme etc. Ich glaube aber nach wie vor, dass da mehr Potenzial drinsteckt, dass man, und wir hatten das Thema jetzt auch relativ konkret zuletzt im Rahmen dieser U23-Debatte, dass man über so eine Regel gar nicht reden muss, dass man einfach wirklich einfach selber großes Interesse daran haben sollte, Spieler aus den eigenen Reihen dann in die Profimannschaften hochzuziehen. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für Spieler, für Vereine, für die Fans, für alle Seiten. Deshalb glaube ich, muss man da gar nicht so weit nach Amerika gucken, um sich da irgendwie neu zu orientieren. Die Schweizer, mit denen wir, also ich jetzt persönlich nicht, aber im Kreise der SVE auch reger Austausch herrscht, die Skandinavier und auch eben mit dem Sean Bergenheim, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wie die Liga jetzt dann konkret aussehen soll, Goldi, entschuldige, kann ich dir jetzt dann subjektiv auch nicht genau sagen. Ich denke, es gibt viele Baustellen, die man angehen kann und sollte. Da sind wir, denke ich, auf dem richtigen Weg. Ist schön, dass das auch irgendwo nach außen so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass da was passiert. Und ich finde, genauso sollte es weitergehen.
Also auf das, dass die Frage jetzt nicht abgesprochen war, war sie wirklich nicht abgesprochen, wir sind jetzt hier so kommen, gut abgeliefert. Starke Worte. Ja. Schreiben hier auch Leute im YouTube-Chat.
Und dementsprechend könnten wir natürlich noch Stunden quatschen mit Olli Mebus.
Du sowieso.
Aber weil er mich auch ein bisschen rausgefordert hat, ich habe auch noch 3 Schnelle für ihn.
Ja, mach.
Auch die sind natürlich jetzt in keiner Weise abgesprochen. Oh. Ja, Herr Mebus, hätte ich noch eine kurze Frage. Also 3
sind an der Zahl. Ich sag schon mal tschüss.
Ja, bis später. In 2 Stunden, genau.
Bis später.
Danke. Nur ganz schnell, kriegst du hin, bist schnell im Kopf. Bester Mitspieler bislang?
Steven Reinprecht.
Okay, hatte ich so ein bisschen erwartet, ja. Gebe ich offen zu. Die schwächste eigene sportliche Performance, abseits von Eishockey natürlich, also hat nichts mit Eishockey zu tun, die schwächste eigene sportliche Performance. Anders gefragt, wo bist du eine Wurst? Wo bist du eine Wurst? So kann ich es auch formulieren.
Muss ich Golf sagen, ich hatte aber noch nie wirklich einen Golfschläger in der Hand.
Ja, dann wird es wahrscheinlich auch so laufen, wie du es dir gerade vorstellst. Ich weiß, wovon ich rede, ich probiere es auch gerade. Okay. Und der beste deutsche Verteidiger, der nicht Oliver Mebus heißt?
Der muss der noch aktiv sein, oder?
Nö, du kannst auch aus den Annalen, ja, du kannst, jetzt darfst du es nicht, doch jetzt dürftest du es sagen, wo er gerade weg ist. Ich habe nur die Vermutung, dass er mithört. Weißt du, der pumpt sich bei so einem Lob so auf, den kriege ich nicht mehr entlüftet.
Ich muss da, also ich habe ja noch die Ehre, auch noch gegen ihn spielen, ich muss dann Frank Hörtler nehmen.
Okay, cool. Freut ihn sicherlich auch. Grüße nach Berlin, wa? Gut, dann sagen wir vielen Dank für die Infos. Cool, dass du die Zeit hattest und war interessant, dir zu lauschen. Ich gebe das Lob natürlich gerne zurück.
Eine Geschichte haben wir tatsächlich noch auf dem Netz. Wolfgang hat sich gemeldet auf die Aussage, dass in Franken, hast du ja gesagt, ist schwierig, den Karneval hinzubringen. Wir haben eine Zuschrift bekommen. Ein berühmter Bayer, würde ich mal sagen. Mit einem bösen Blick, dass du nicht nochmal sagen sollst, dass es in Franken keinen Fasching gibt.
Okay, war das jetzt Wolfgang Gastner? Ich weiß
es
nicht. Aber
ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht.
Wollte ich auch gerade fragen. Ich habe aber ja auch nicht gesagt, dass es in Franken keinen Fasching gibt, sondern nur kein Karneval.
Ja, das ist richtig.
Das vielleicht so relativieren.
Aber das ist in Ordnung. Sie üben das halt noch und da muss man auch jedem die Möglichkeit geben, sich täglich zu verbessern. So ist das ja im Sport schließlich auch. Und da sind wir ja dann auch, wie wir Rheinländer sind, ob nördlicher oder südlicher, relativ tolerant. Das zeichnet uns ja aus, Olli, ne?
Absolut, ja. Da hast du recht.
Dementsprechend, ich ziehe die Grenze am Rhein etwas neu und verorte dich trotzdem in Zellau. Aber ich gebe offen zu, dass zum Abschluss, ich bin auch immer zum Karnevalfeiern nach Köln gefahren als Düsseldorfer. Ist zwar peinlich manchmal, aber das Liedgut ist halt besser. Ne? Man kann besser mitgrölen.
Ja, absolut. Aber wie ich das eben erzählt hatte, ich hatte ja die Tage WDR geschaut, diese geografische Grenze, wo das wirklich liegt,
ja.
Da streiten sich tatsächlich dann auch
die Römer.
Hier so Nievenheim, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Und die ganzen Käfer da. Aber Männer, in diesem Sinne, herzlichen Dank.
Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich bin draußen. Ich habe draußen mit unserem Mannschaftsarzt gesprochen, weil ich wissen wollte, ob wir ihn rausnehmen müssen nach dem Sturz. Aber der hat gemeint gehabt, solange er noch einigermaßen gerade schauen kann, ist okay. Aber der hat mich gefragt und der hat gesagt, du bist ja der längste deutsche Eishockeyspieler. Wie machst du das im Bus? Ihr habt ja lange Busfahrten und wo pennst du da? Und ich habe die Frage tatsächlich interessant gefunden, weil ich bin 1,92 und damit über 10 Zentimeter kürzer als du. Ich habe schon nervig gefunden. Wie machst du das? Hast du da einen speziellen Trick?
Also wenn das jetzt hier nicht den zeitlichen Rahmen sprengt, dann bleibe ich noch ein bisschen dabei und nehme die Frage noch eben mit. Wir haben einen sehr, sehr netten Busfahrer, der mir da vorne, also wir haben ja alle diese Doppelstock-Busse, ja. Ne? Die werden ja wahrscheinlich auch bekannt sein und der eine oder andere hat den vielleicht auch mal vor der Eishalle stehen sehen. Und wenn man an der vorderen Treppe hochgeht, dann direkt den ersten Platz. Und da hat unser lieber Busfahrer mir die beiden Sitze so ein bisschen nach hinten gezogen, dass ich extra Beinfreiheit habe. Und dann legen wir uns ja auch immer auf so Matten da unten rein, dass wir da pennen können. Also das klappt ohne weiteres. Aber das sind nicht die schönsten Stunden unseres Berufs, im Bus durch die Gegend zu fahren.
Danke für die Antwort noch und Grüße. Und Grüße von Basti auch. Ja, muss halt auftreten.
Das ist Weltklasse.
Muss auftreten.
Halt. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt machen wir
jetzt
die Zuchttür erstmal für dich zu.
Knechtkostüm unterwegs.
Holly Bebus, ja. Eishockey-Show, Alaf.
Danke dir.
Nürnberg Eistigers, Alaf. Und an Holly Bebus, Alaf.
Marion. Vielen Dank, Männer. Schönen Abend
noch. Ciao,
schönen
Abend. Danke dir, ciao.
Mach's gut, ciao, ciao.
Das 10 Minuten Interview ist immer ausgeartet in 25, ja, finde ich gut.
Das haben wir einfach knallhart ignoriert heute, so ist es.
So, jetzt haben wir noch 5 Minuten und dann wartet schon der nächste Gast. Wir machen kurz mit der Eishockey-Liga weiter und schauen natürlich auch noch auf die Plätze, die wir jetzt noch vor uns haben, damit wir es einigermaßen vervollständigen können, weil das Spannende ist, wenn du uns die, vielleicht die Tabelle noch einmal zeigst, Mikey.
Ja, habe sie parat.
Dann sieht man, dass es ja nicht nur diesen Kampf gibt um Platz 10, den wir jetzt wirklich ausführlich beackert haben.
Es gibt auch den Platz im Kampf 6.
Ja, es ist 6, 4 und 2. Ja, also so. Tatsächlich um Platz 6, 4 und 2 wird gekämpft. Und die Tabelle kommt jetzt. Platz 2, wir sehen es momentan Ingolstadt, da ist knapp dahinter Mannheim. 4 mit 86 Punkten momentan Straubing. Da ist Düsseldorf direkt dahinter. Und Platz 6, Wolfsburg. Da ist Bremerhaven kurz dahinter, Düsseldorf davor. Also auch da kann noch viel passieren. Und ich habe mir die Werte rausgesucht, die man normalerweise oder letztes Jahr gebraucht hat. Ich habe sie im Durchschnitt auch ausgerechnet, aber machen wir es vom letzten Jahr. Letztes Jahr war Köln am 10. Platz mit 74 Punkten. 1,321 Punkte im Durchschnitt. Also das ist ungefähr, wenn du es nochmal ranmachst, die Tabelle, dann ist es ungefähr da, wo wir jetzt liegen. Wenn wir ein bisschen runtergehen, auf den 10. Platz, mein lieber Freund, wo wir rauskommen können. Also Durchschnitt ist gleich, das ist das, was interessant ist. Wenn wir hochschauen, Platz 4 war letztes Jahr 1,725.
Ganz cool.
Also auch sehr ähnlich. 1,778, pardon.
Wovon redet der Mann?
Naja, wie viele Punkte du brauchst, damit es dir den Tabellenplatz holst. Ich wollte bloß mal schauen, wie viel sich da vertan hat, ob sich wirklich viel geändert hat. Weil wir haben ja eine große Diskrepanz festgestellt, mathematischer Natur, von den Punkten her, vom letzten Tabellenplatz, letztes Jahr Krefeld, auf Bietigheim dieses Jahr. Mhm. Jetzt war die Frage für mich, wo sind die anderen Punkte blieben? Ja? Ist es möglicherweise so, dass die Punkte um Platz 10, dass man dieses Jahr deutlich mehr braucht, um reinzukommen? Braucht man für 6 mehr, hat sich da eine Zweiklassen-Dreiklassen-Gesellschaft aufgetan. Aber wenn man sich das anschaut, dann liegt es ungefähr von den Punkten her so, wie man auch im Durchschnitt in den letzten Jahren reingekommen ist. Und das finde ich ganz interessant und das schaue ich mir immer gegen Ende der Saison an.
Ja, lass uns doch einen
Satz. Die Show, was ist das hier, eine Statistikvorlesung? Ich habe Statistik 1 und 2 an der Uni tatsächlich gehabt. Aber das ist keine Statistikvorlesung, sondern
das ist eine... Das ist eine andere Vorlesung, wo wir alle nicht wissen, was es eigentlich ist, thematisch.
Hat da keiner folgen können?
Vielleicht war es auch Stochastik, man weiß es nicht.
Aber ich bin vorher falsch abgebogen, deswegen konnte ich nicht mehr weiter folgen.
Ja.
Also.
Ich bin vom Stuhl gerutscht.
Jetzt reicht's auch wieder.
Gut.
Ja, aber Platz 6 ist interessant.
Dann schauen wir mal, wer das Rennen gewinnt. Guter Start.
Ja. Köln hat ein bisschen abreißen lassen.
Köln hat auch, haben wir das Restprogramm da?
Das Kölner Restprogramm, das müsste ich einmal kurz...
Die haben jetzt, glaube ich, 5 Punkte auf Wolfsburg, während wir sprechen. Waren im Januar eigentlich so das beste Team.
Die haben 6 Spiele noch und die nächsten 5 sind alles samt noch Auswärtsspiele. Also,
und sie hatten ja schon 4 Auswärtsspiele.
Ja, genau.
Sie sind ja auf diesem Auswärtstrip.
Genau, und das hat sie auch jetzt im Februar auf den letzten Tabellenplatz der Rangliste nur im Februar katapultiert, wobei sie da auch nur 4 Spiele gespielt haben. Ne? Und natürlich am Sonntag 2-5 gegen Fishtown, das war eine bittere Niederlage.
So, jetzt hätte ich das Restprogramm erstmal. Ja.
Können wir einmal ganz kurz draufschauen? Also, wir sehen es.
Mannheim
als
nächstes, Entschuldigung.
Straubing, Frankfurt, und Schwenningen und das letzte Spiel ist daheim dann gegen Bietigheim. Also, auch da wird es natürlich noch spannend, wie sie die 5 Auswärtsspiele verdauen.
Aber dann lass uns noch mal den Schwenk machen, weil ich glaube, wir können schon mal rüberschalten.
Nach Nordamerika?
Nach Nordamerika und machen da den kurzen Twist hier in unserer Abfolge und können ja vielleicht gleich auch noch mal auf Platz 6 und auch auf Platz 2 und 3 schauen. Und vielleicht schaut er ja auch dahin, was nach wie vor in der Penny DL passiert, ab und zu. Natürlich ist er busy und kümmert sich um die NHL und das ist auch gut so. Und deshalb sagen wir erstmal guten Abend an JJ Peterka. Also guten Abend ist jetzt aus unserer Sicht Servus. Gesagt. Servus. Da kommt noch ein klares Servus.
Hier ist Nachmittag.
Woo! Guck mal, direkt hier ein bisschen Konfetti.
Wo treffen wir dich gerade, JJ?
Ich bin zu Hause gerade.
Seid ihr zurückgekommen? Ihr habt morgen, glaube ich,
Gestern, ja.
Mhm. Ihr habt morgen das nächste Spiel?
Ja, gegen Toronto zu Hause.
Mit Ryan O'Reilly, der da neu gedraftet wurde.
Getradet, meinst du?
Das ist natürlich absolut genau. Richtig. Ja. Das geht ja gut los.
Ja, guter Witz. Aber man muss ja auch sagen, ich hol's mal aus dem Kühlschrank. Herr Goldi hat ja ein ganzes Buch mit Witzen geschrieben, von daher der kleine Hinweis.
Also heute ist Rosenmontag hier und der Einzige, der es feiert, ist er. Aber komm, 10 Minuten haben wir Zeit, lass uns 10 Minuten ein bisschen quatschen über dich und wie deine Saison läuft. JJ, nimm uns mal mit. Also die Saison läuft hervorragend für dich, ist deine erste ganze Saison. Lass uns mal vorne vielleicht anfangen. Wann hast du wirklich gewusst, dass du diese Saison in Buffalo spielen darfst? Haben sie dir gesagt, komm, such dir eine Wohnung oder wie und wann ist dir das mitgeteilt worden?
Also das war nach dem Camp, also kurz bevor die Saison dann wirklich angefangen hat. Und ja, der GM hat mich angerufen und mir ist das mitgeteilt, dass ich in Buffalo sein werde. Und dann auch relativ zeitnah, dass ich mir eine Wohnung aussuchen kann.
Das heißt, du hast dir selbst die Wohnung gesucht oder bist du den Weg gegangen? Ihr seid ja viele junge Spieler da, hast du gesagt, komm, lass mal schauen, mach mal WG draus.
Also ich hatte letztes Jahr schon eine WG, was eigentlich ziemlich cool war, aber dieses Jahr wollte ich es dann mal alleine versuchen.
Oh,
deswegen lebe ich jetzt alleine, ja.
Okay. funktioniert aber auch nochmal mit einer kalten Mahlzeit zu später Stunde, falls es nötig sein sollte. Kriegt der Koch Peterka hin? Oder?
Ich nehme häufig was aus dem Stadion mit zum Abendessen. Das muss man nur aufwärmen.
Das ist einfach nur schlau, um ehrlich zu sein.
Das ist richtig. Ist es bei euch auch so, dass ihr einen Koch habt, obwohl normalerweise das Mittagessen, wenn ihr zu Hause seid, wo das Mittagessen auch da ist, ihr könnt in der Kabine essen oder ihr nehmt das Mittagessen mit?
Ja, genau. Also wir haben Frühstück und Mittagessen immer in der Halle und da haben wir auch einen Koch, der dann immer die Mahlzeiten für uns zubereitet.
Sehr schön. Dann lass doch mal ein bisschen erzählen, wie du reingekommen bist in die Saison. Du hast lange in Buffalo, hat sie geheißen, die Kitzlein gespielt. Da habt ihr ganz schön viel verloren.
Ja, also die ist ja, glaube ich, erst so gegen November zustande gekommen. Und ja, ich glaube, wir zu dritt hatten da wirklich eine super Zeit, würde ich sagen. Hat super Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt neulich jetzt wieder getrennt wurden. Aber ja, man weiß ja nie, ob das vielleicht irgendwann mal wieder zusammenführt dann. Mhm.
Was ist vielleicht einer der Gründe auch, warum es bei dir dieses Jahr so gut läuft? Du bist bei den Rookies unter den Top 16 Scorern in der National Hockey League?
Ich glaube einfach Vertrauen in mich selbst, Vertrauen in die Fähigkeiten und natürlich auch das Vertrauen, das ich vom Coach und vom Team bekomme, der mich dann auch immer einsetzt.
Du hast ja, Goldi hat es eben schon angesprochen, Kitzlein, ja, aber generell ist das ja immer so eine Frage, wenn man dann zum ersten Mal in der großen Liga so seinen Traum dann auch spielen darf und leben kann. Du hast ja auch in der AHL vorher mit Jack Quinn zusammengespielt. Hat das so ein bisschen auch den Start erleichtert, dass man da irgendwie so einen ehemaligen kongenialen Partner auch wieder dabei hat, weil man natürlich vielleicht einfach direkt so ein anderes Teamgefüge für sich wahrnimmt. War das so ein bisschen auch eine Hilfestellung untereinander?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja nicht nur der Jack Quinn, der letztes Jahr mit mir gespielt hat, da waren ja auch noch Peyton Krebs, Samuelson, also ein paar andere Jungs. Und natürlich, also letztes Jahr, wo ich hierher gekommen bin, war das sozusagen für mich alles Neuland, weil ich ja wirklich gar keinen gekannt habe, aber dadurch, dass ich die Saison in Rochester hatte, habe ich auch viele kennengelernt, nicht nur in Rochester, sondern auch generell in der Organisation. Und ja, das hat selbstverständlich dann um einiges mehr geholfen an dieses Jahr im Camp.
Wir haben da mal einen Ausschnitt für dich, den wir dir gerne vorspielen würden und dann erzählst uns mal, was da so abgegangen ist bei dir.
Sabres three wide through the middle. Peterka sends it over. Back to Peterka, scores!
Also. Ja, ich glaube, das kann man an der Stelle schon gut sehen. Das war einfach, weiß ich nicht, pure Emotionen, die da durch meinen Kopf geschossen sind. Das ist wirklich das, von dem man halt sein ganzes Leben lang träumt, das erste Tor zu schießen. Und dann, als es passiert ist, war einfach unglaublich.
Ja, steht ja auch Save That Puck. Wo ist der Puck?
Der Puck ist hier bei mir in der Wohnung.
Ah, okay. Er ist nicht nach München verschickt worden oder so. Den hast du noch bei dir. Das ist gut.
Nein. Der ist noch bei mir.
Ja. JJ, jetzt habt ihr ja echt eine junge Mannschaft in Buffalo dieses Jahr. Wie ist das so? Ist das von Vorteil, weil die Mannschaft jung ist? Oder ist es so ein Ganggefühl? Hey, wir sind jung, wir wissen, wir können die nächsten Jahre da in Buffalo wirklich was auf die Beine stellen, gemeinsam voran? Oder ist das auch so ein Konkurrenzkampf? Eher vom Gefühl.
Ja, so wie du gesagt hast, dass wir alle wissen, wir sind jung, wir können hier wirklich was bewegen in den nächsten Jahren und.
Oh. Da sitzt einer auf der Leitung.
Oh je, jetzt ist er weg. Wir versuchen natürlich sofort.
Die Kollegen und Kolleginnen arbeiten fieberhaft hinter den Kulissen, um diese Verbindung wiederherzustellen.
Oder bist du gar auf die Leitung gefallen, als du vorhin?
Du hast aber.
Da ist er doch schon wieder.
So schnell geht's. Da? He's back, back for good.
Du warst, ja, du warst kurz weg.
Ich habe gerade jemand angerufen, der golfen gehen will.
Oh. Das Wetter so schön bei dir?
Nee, wie schon gesagt, also wir merken wirklich, dass wir hier was bewegen können in den nächsten Jahren. Und das war auch jetzt wirklich das Ziel von Anfang an der Saison, dass wir einfach als Mannschaft mehr zusammenwachsen und das dann wirklich auf die lange Sicht gesehen, uns einfach als Team jeden Tag verbessern.
Wenn man jetzt die Tabelle anschaut, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ihr seid wirklich stark im Rennen um einen Playoff-Platz. Das hätte vielleicht vor der Saison ganz, ganz wenige euch zugetraut. Ihr habt wirklich top junge Spieler mit dabei, habt eine Reihe, die hervorragend funktioniert. Wie siehst du die Chance? Wir sehen hier ganz kurz die Tabelle. 60 Punkte momentan, ihr habt aber auch weniger Spiele als Teams vor euch, also die Wildcard in deiner Sicht auch noch durchaus realistisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt das Ziel vor der Saison. Das war wirklich, wie ich schon gesagt habe, dass wir als Team weiter zusammenwachsen. Aber ich denke mal so in den letzten zwei Monaten oder so haben wir das realisiert, wie knapp wir wirklich dran sind, hier in die Playoffs zu kommen. Deswegen die letzten jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele es sind, ich glaube 28. Ist jetzt wirklich noch das Rennen um die Playoff-Plätze, was es umso spannender macht.
Du hast viel Eiszeit, du kriegst Powerplay, du punktest gut. Hat sich die Rolle irgendwie verändert in der Saison für dich persönlich oder würdest du sagen, es hat sich für dich irgendwas verändert?
Ja, ich würde sagen, also am Anfang war ich ja noch nicht im Powerplay und das würde ich sagen, hat sich dann schon verändert, dass die Trainer mir dann einfach in der Hinsicht mehr vertrauen. Und auch Unterzahl habe ich zwischendurch mal gespielt, auch wenn ich jetzt zurzeit nicht im Unterzahl bin. Aber ja, ich glaube einfach, dass von Zeit zu Zeit das Vertrauen einfach vom Coach mehr gekommen ist und dadurch auch mehr Spielzeit da ist.
Ja. JJ, wir wollen auch natürlich unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mal eine Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen. Gibt es was, Mikey, aus unserer Kommentarleiste, aus der Timeline, was
JJ wissen will? Es gibt tatsächlich einiges. Also über WhatsApp ist mal gekommen, ob du selber noch viel DEL schaust und ob es eventuell auch bei euch in der Mannschaft in Buffalo ein paar Spieler gibt, die DEL interessieren könnte. Aha. Das wäre mal Nummer eins für dich.
Also ich schaue persönlich schon noch, wenn es sich ausgeht. Natürlich mit der Zeitverschiebung ist immer ein bisschen blöd, aber so die Highlights und so, die schaue ich mir schon immer noch an, vor allem wenn München spielt. Mhm. Und ja, ich glaube bei uns im Team jetzt nicht wirklich, weil ich ja der einzige Deutsche auch bin. Deswegen ja.
Aber hast du noch Kontakt, weil du München gerade ansprichst, hast du noch Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler aus München?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem über Instagram einmal mal wieder am Hin und Her schreiben.
Dann logischerweise Folgefrage, auch viel Kontakt zu den anderen Deutschen bei dir in der NHL?
Ja, also zu denen, die ich natürlich kenne. Aber ja, vor allem immer kurz vor den Spielen und so, es ist immer relativ dann witzig, mit denen zu reden und nachzuschauen, wie die Saison von denen dann immer so läuft.
Okay, mit wem tauschst du dich da viel aus?
Ja, mit dem Stütze bin ich gut im Austausch, auch mit dem Reiche, der jetzt auch wieder dann in der AHL ist. Mhm. Aber mit den zwei würde ich sagen, am meisten so. Mhm.
weil wir ja so ein bisschen auch den Werdegang vorneweg skizziert haben, mal rückblickend auch nochmal, weil wir München gerade als Thema und natürlich auch als deine ursprüngliche Base angesprochen haben. Gibt es so ein bisschen was rückblickend, JJ, was du irgendwie in München mitgenommen hast oder aus der Akademie vielleicht auch schon mitgenommen hast, was dir den Einstieg irgendwie in die NHL, ich möchte nicht sagen leichter gemacht hat, aber vielleicht möglich gemacht hat, was es dir mitgegeben hat, so an Rüstzeug, dass das funktioniert? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht gerade in dieser Zeit besonders gelernt hast?
Ich würde sagen, in der Akademie vor allem Skating, also vor allem Technik, basierende Sachen, aber die Basics besser zu machen. Und in München glaube ich einfach das Defensivspiel, dass der Trainer dir dann auch vertraut. Ich glaube, das hat mir super viel geholfen, dann hier auch in der NHL Fuß zu fassen.
Mhm. Und apropos München, wir haben noch eine Nachricht über WhatsApp bekommen von Michael, der uns auch ein Foto geschickt hat, dass er gerade an den Niagara-Fällen ist. Das ist ja mehr oder minder bei euch ums Eck. Und er hat auch dazu geschrieben, dass er morgen beim Spiel gegen Toronto in der Halle sein wird und natürlich nur dich anfeuern wird und sonst niemanden. Das ist klar. Und er hat noch eine Sprachnachricht geschickt, auch zu in Sachen München, und die würde ich dir jetzt mal vorspielen und die kannst du ja vielleicht gleich beantworten.
Hier ist Michael und Christine. Wir sind gerade bei den Niagara-Fällen und morgen in Buffalo, um dir ein bisschen Heimatsupport zu geben. Und da kam uns gerade die Frage, was vermisst du eigentlich am meisten am München? Weil wir müssen sagen, wir sind jetzt gerade circa einen Tag da und so ein kurzes Weißbier. Ist ja schon wieder was, ne? Also, wir wünschen dir viel Erfolg. Wir sehen uns morgen und bis dann. Servus.
Weil ich am meisten vermisse, ich denke einfach so in der Stadt rumzugehen, vielleicht einen Kaffee zu trinken oder so, das gibt es hier nicht wirklich. Also hier so innenstadtmäßig ist, würde ich sagen, relativ tot. Mhm. Hier ist eher außerhalb der Stadt, wo so die Restaurants sind und alles. Würde ich schon sagen, so einfach Innenstadt, das Leben dort.
Ja, weil die beiden ja gerade unterwegs sind auf Touri-Pfaden. Hast du da auch schon mal eine Möglichkeit gehabt? Niagara-Fälle, Niagara Falls ist ja ein absoluter Klassiker und ein Muss. Hast du für sowas schon mal Zeit gehabt oder interessiert es dich vielleicht auch gar nicht so brennend?
Nee, doch. Also wo meine Eltern kamen, mich besuchen an Weihnachten und da sind wir zusammen zu den Niagara-Fällen gefahren. Ist ja nur, ich glaube, eine halbe Stunde von hier entfernt.
Ja. JJ, eine Frage habe ich noch. Jetzt nehmen wir an, ihr kommt in die Playoffs. Jetzt nehmen wir aber auch mal an, ihr kommt nicht in die Playoffs, nicht, dass es dir nicht vergönnen wird. Ist WM ein Thema für dich dieses Jahr? Falls du Zeit hast, natürlich die
Playoffs. Habe ich jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht, die Saison gut beenden und ja, bestmöglich in die Playoffs kommen und dann schaue ich von da. Aber natürlich, ich bin immer offen für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, keine Frage.
Das würde uns freuen. Du hast das ja auch schon mal genossen. Das war ja sehr erfolgreich. Von daher jederzeit wieder, sagen wir. Wenn wir eine Einladung aussprechen könnten. Ne? Nicht, dass wir es tun dürften, nee. Aber wir machen es einfach mal. Heute ist ja hier so ein bisschen Karneval. Da machen wir alles. Aua. Ja, das ist mir auch schon passiert. Nicht nur auf dem Eis. JJ, dann vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für das, was da kommt. Natürlich auch schon morgen. Und ruf den Kollegen zurück, der braucht eine Abschlagzeit für dich und mit dir. Er will Golf spielen.
Danke.
Was hast du für Handicap?
Danke euch.
Was hast du für Handicap, JJ? Was hast du für Handicap beim Golf? Handicap?
Ich glaube, jetzt kommt nichts
mehr. Nicht wirklich gut.
Ah, okay. Gut. Dann lass es einfach so stehen. Also,
so um die 25 rum.
Oh, das ist okay,
25. Aber es wird besser. Es wird besser.
Das ist eine Frechheit, dass du jetzt sagst, nicht wirklich gut. Ich habe gerade 24,6. Wir treffen uns am Golfplatz.
25 ist schon noch ganz okay. Da triffst du sie ganz ordentlich. Absolut. Also viel Spaß heute noch und viel Erfolg morgen gegen Toronto. Danke. Und
für die Saison.
Ciao.
Perfekt, danke.
Ciao. Ja. Sehr schön. Die Leute vom Golfen abkalten.
Ja.
Das ist doch genau das, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Was machst du eigentlich so? Tue ich heute Leute vom Golfen ab, vom Kaffee trinken. Ich sorge dafür, dass Leute von Stühlen fallen.
Ich denn? Das müssen wir nachher noch erklären, was
da passiert. Können wir das nochmal zuspielen? Ich weiß es nicht.
Nein.
Ist es technisch möglich?
Ja, technisch möglich, ja, aber es ist gerade alles kaputt.
Dass wir uns das nochmal anschauen, wie dieser Sturz von Sascha Bandermann zustande gekommen ist.
Ja, das ist, weil, das ist eine Kausalkette, die kann man nicht beschreiben.
Es ist mir unbegreiflich, wie man auf diesem Recaro-Stuhl, diesem Sicherheitsstuhl, die haben ja. Du bist angeschnallt auf diesem Stuhl. Also so wie man Kinder eigentlich hinten mitnimmt. Du hast früher so einen Teil
drin gehabt. Diese Stuhlfirma verklagen.
Also, ich glaube, wir sollten es uns nochmal anschauen.
Ich hab's auf jeden Fall. Mit Ton? Mit Ton, gerne. Oder? So, und jetzt, warte,
ich muss denke, ich schauen. Bin ziemlich warte. Artistisch gefallen. Ja. Also, Herr Mebus, aber vorne müssen wir fest.
Hast du dir vorne, hast du dir vorne das Gesicht am Tisch angehauen? Kann ich das nochmal sehen?
Nein, habe ich nicht.
Yeah. Kann ich nochmal sehen, bitte? Ich würde es gerne noch einmal sehen.
Ja, hier kommt es nochmal. Obacht.
Es kann böse laufen und ihr lacht, finde ich nicht gut.
Ich weiß nicht.
Selbst am Rosenmontag.
Ich muss gerade nochmal schauen, ganz kurz, ja. Von der B-Note her, was besser ist. Es hat was. Man lebt hier gefährlich beim Magenta-Sport.
Ja. Absolut.
Das ist
bei mir war weniger Steiß dabei.
Eigentlich nur eine Eishockey-Show, aber... Ja, wir sind immer für Überraschungen gut.
Ja, auf der anderen Seite haben schon einige auch geschrieben in der Kommentarleiste, gute Besserung, das finde ich sehr nett von euch. Also es ist mitfühlend, auch an so einem Tag der guten Laune muss man auch immer dran denken, dass es den Leuten gut geht.
Ja.
So. Jetzt können gut? Wir nämlich aufhören hier mit dem Ganzen.
Wieso, wir können doch weitermachen zu zweit.
Ach so, meinst du?
Ja. Wo hast du eigentlich mein Buch herzogen? Also ja, wenn ihr
aus dem Kühlschrank
halt. Wenn ihr was für Weihnachten braucht, ich weiß es noch lange hin. Oder Osterhase, euch mal irgendwas ins Nest legen.
Ich habe mir gedacht,
ist echt gut.
Ich habe mir gedacht,
zeitlos. Ja. Ist ein zeitloses Teil.
Ich habe mir gedacht, wo es weggegangen ist, wie warme Semmeln, dann lege ich es in den Kühlschrank, damit es so ein bisschen abkühlt.
Aber da stehen auch so Sätze drin. Ich habe nämlich einen Auszug hier. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol, weil sie Angst vor dem Kater haben? So ja. Sachen stehen in diesem Buch drin.
Nee, steht da nicht drin. Aber ich kann euch gerne ein bisschen was vorlesen. Also ich wollte ja nicht dazu jetzt forciert werden, dass ich dieses Buch vorlese. Wo hast du das überhaupt herzogen?
Das nehme ich immer zwischendurch einfach mal so in der Freizeit, nehme ich das mit und lese mal so nach. Guck mal hier.
Es ist auch ganz schön abgegriffen schon.
Welche Maus geht auf zwei Beinen? Ja? Mickey Maus? Hm. Und welche Ente geht auf zwei Beinen?
Jetzt kommt's. Weiß ich nicht.
Ja, sag.
Weiß ich nicht.
Ja, wenn Mickey Maus die Maus ist, welche
Ach, Donald Ente? Duck.
Nee, alle Enten.
Naja,
ehrlicherweise ist der von meinen Kindern, den erzählen die mir die ganze Zeit.
Aber wir hatten ja hier vorhin auch so eine Mathe-Sendung eigentlich und da gibt es auch noch, das steht glaube ich auch in dem Buch drin, weil wir wissen ja, Rick ist Mathematiker und was passiert? Was ist passiert, wenn ein Mathematiker aus dem Fenster springt und nach oben fliegt? Vollkommen richtig, ein Vorzeichenfehler.
Oh Mann. Ja?
Ja. Okay. Sollen wir wieder Inhalt machen?
Karneval ist dafür da, dass sich Leute Masken anziehen, damit sie die Maske von sich selbst komplett fallen lassen können. Das ist die Idee dahinter. Habe ich das nochmal philosophisch zusammengefasst, was dahinter steckt? Das ist eine tiefere Bedeutung. Das ist quasi eine Seelenreinigung, wenn man so will.
Guck mal, das sind sogar schöne Bilder von mir drin. Das ist Chucky, die Mörderpuppe.
Das war Chucky, macht die natürlich alles viel ernsthafter mit diesem Kostüm. Ja.
Hier oben, Chucky, die Mörderpuppe auf Schlittschuhen.
Und was ist das dann da drunter?
Der
ist
unten.
Halt, stopp, Kamera wieder nach oben, bitte. Hallo. Bei welchem Platz waren wir jetzt eigentlich in der Tabelle oder haben wir die Tabelle fertig?
Nee, wir können noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, das stimmt. Nicht. Lass uns das als Endspurt noch machen. Wir müssen auch noch über die rheinischen Tausenderjecken sprechen. Zurück. Bremerhaven hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Platz 7.
Ja, ich glaube, wir waren so bei Platz 6 hatten wir aufgehört.
Wir waren schon höher eigentlich.
Ja, genau, aber was heißt höher? Wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, wer da noch im Race ist. Und
ich habe ja schon mathematisch erklärt, wie das da sich...
Ja, aber warum und wie es sich sportlich gerade auch darstellt, kann man ja nochmal einen Satz drüber verlieren. Köln habe ich ja schon so ein bisschen eingeordnet. Viele Gegentore in den letzten 4 Spielen. Bremerhaven sind auf Tuchfühlung noch 3 Niederlagen in Serie, dann jetzt gegen Köln gewonnen. Von daher sieht es da wieder ein bisschen bunter aus.
Mannheim Wir gehen mal ganz nach oben. Ganz nach oben gehen wir nicht. Aber wir gehen weiter hoch. Mannheim, interessant. Du hast ja auch gesehen, du hast das vorher schon angesprochen. Du warst gestern in Frankfurt. Mhm. Seit dem 24.01. kein Dreier. Ja, dreimal Overtime-Win, also Siege mit dabei. Ja, es fehlen ein paar Spieler. Wolf, Dawes, Holzer, Donovan, glaube ich, hat gestern nicht gespielt, hast du gesagt auch. Lechtivori hat sich verletzt.
Genau, der ist dann rausgegangen. Der hatte gesundheitliche Probleme. Brückmann
hat sich verletzt.
Ja, bei dem Gegentor.
Da ist einiges da, aber man hat irgendwie, der letzte Punch fehlt. Vielleicht auch, weil immer wieder Spieler fehlen, weil wieder Spieler zurückkommen. Bergmann kommt jetzt wieder zurück. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, dass der letztendgültige Punch...
Offensive Punch.
So, genau, offensive Punch. Gut, ja. Oh, ja, ja, genau. Punch, ja. Damit man die Spiele gewinnt. Offensiv, genau. Ja. Dass der momentan so zu den Playoffs noch nicht so da ist. Also momentan, habe ich das Gefühl zumindest. Mhm.
Ja, wirkte auch gestern so. Ich meine, das ist natürlich eine super Mannschaft eigentlich. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Spirit... Ja, jetzt war das natürlich ein Spiel in Derby, besondere Emotionen, vor allem hat Frankfurt davon gelebt und das aufgesaugt und das auch so ein bisschen übertragen. Aber sie hatten ja vorher auch diese Derbys alle gewonnen. Jetzt war es die erste Niederlage. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das wirkt nicht so richtig wie das Team, das gerade total Bock hat, zusammen erfolgreich Eishockey zu spielen. Oder anders ausgedrückt, es wirkt ein bisschen angestrengt, ein bisschen angespannt in dieser Phase gerade bei den Mannheimern. Das war so mein Eindruck. Weißt du, man lachen da drin, hey, it's only hockey, it's only a game, wie wir oft schon festgestellt haben, bei aller Brisanz. Und das habe ich so gestern nicht so gemerkt in der Mannschaft. Ich war ganz viel hinter der Bande auch und da dran. Und das war so, wenn du mal so in die Gesichter guckst, du kannst ja manchmal so ein bisschen was von ablesen. Ich will es auch nicht überinterpretieren, aber das war so mein Gefühl.
Der Behind the Bench, Josh, hat die Mannheimer niedergestalkt und dann wunderst du dich, warum sie keine Leistung abliefern können, Digi. Das ist schon klar. Also
Man kann ja in Frankfurt auch direkt hinter der Bank rumlungern, weil da ja bei der Gästebank sehr viel Platz ist. Und
wenn sich einer mit Lungern auskennt, dann der. Also als endgültiger Punch bezeichnet, wenn du da so in die Gesichter geschaut hast und das so viel ablesen kannst. Dann überlasse ich das dir. Bevor wir übrigens in zwei Wochen wieder, und da möchte ich jetzt möchte ich euch schon einstimmen drauf. In zwei Wochen ist es, glaube ich.
Montag. Also nächste Woche ist aber wieder Sendung. Aber
ja, aber da ist es noch nicht. Erst in zwei Wochen.
Ja.
Was ist da in zwei kommt Wochen? Nämlich unsere Wahrsagerin wieder.
Ja, so sieht's aus.
Das willst du jetzt schon anteasern.
Ja. Also es hat noch keiner angefragt, aber
Und weißt du was? Weißt du was?
Sie weiß es ja schon.
Ja, was die jetzt
schon weiß. Also wir müssen die gar nicht anrufen.
Nee, das stimmt.
Die hat sich den Termin freigehalten.
Ja.
Weil sie ja weiß, dass sie kommen muss.
Sie wusste vergangenes Jahr schon, dass sie an dem Tag hier sein
wird. Ja, und die wusste ja auch, dass der Spielplaner natürlich schon weise vorausgeplant hat, weil ja vorhergesehen, dass das so kommen wird. Deshalb finde ich es ganz interessant, weil wir um Platz 2 und 3 ja auch immer schauen, Ingolstadt oder Mannheim oder vielleicht kommt von hinten noch Straubing und verdrängt Mannheim, man weiß es nicht. Vorletzter Spieltag, 3. März, wenn ich es richtig in der Hirse habe, ne, der Freitag, Mannheim gegen Ingolstadt.
Oh.
Gut, wird spannend.
Gut geplant,
interessant sein.
Gut geplant. Wird spannend. Eins noch, gehen wir noch zum ersten hoch, zu München.
Ja.
Da muss man sagen, die haben momentan, wenn ich es richtig im Kopf habe, 14 Punkte Vorsprung.
Das ist richtig.
Oh, das war gut. 14 Punkte Vorsprung und wenn man schaut, dann sieht man auch, 6 Spiele werden noch gespielt, 6x3, 18. Das behalten sie einfach. Also 4 Punkte müssen sie holen, dann haben sie den Platz 1 sicher. 5 Punkte haben sie ganz sicher. Mhm. Dann kommt es auch nicht mehr auf die Tordifferenz drauf an. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass München sicher Erster wird.
Das stimmt.
Das glaube ich. Sollte man mal so festhalten, einen Kampf um Platz 1 sehe ich nicht mehr. Aber das Schöne ist, um 2, 4, 6 und 10 werden wir definitiv noch einen sehen. Und deswegen macht das auch diese Crunch-Time in der deutschen Eishockey-Liga, wo wir ab jetzt nur noch englische Wochen sehen, wirklich so geil und ich freue mich drauf.
Spannung pur.
Ich freue mich drauf. Und es wird nicht nur in der Tabelle kämpft, es wird auch um Scoring-Titel kämpft, um Verteidiger-Scoring-Titel kämpft. Auch da ist es brutal eng zusammen.
Komm, Mikey.
Soll ich mal zeigen?
Zeig uns mal die Scorer-Liste gerade.
Soll ich mal zeigen. So, das ist jetzt mal die Scorer-Liste aller Scorer, die ich hier habe. Da sind 3 Leute mit 53 Punkten. Aber es wird natürlich
Elitz, Thoresson und
trotzdem Rowney. Sortiert Elitz auf der 1, weil mehr Tore als auch Thoresson und Rowney.
Man muss schon weiter. Man muss schon weitergehen. Also dieser Kampf wird meiner Ansicht nach nicht bloß von den drei gemacht. Also du hast mit Nöbels 52 Punkte, mit Machacek 51 Punkte, eigentlich auch mit Ortega 50. Bock wird nicht mehr eingreifen. Aubry und Lea werden wir sehen, aber letztendlich, das ist wirklich so, das sind fünf dabei, wo man sich wirklich fragen wird, wer ist da am Schluss dann wirklich ganz vorne?
Und wo scheppert's? Also Aubry wurde da schon mal rausgenommen.
Das war nicht der Aubry.
Na, da schauen wir nochmal.
Das war der Machercheck.
Ja, also aber der Aubry Check wurde rausgenommen.
Ja, okay, ich habe es andersrum gemeint.
Ach so.
Entschuldigung, pardon. Ja, den Check
alles gut.
Ist Machercheck.
Ja, und der hat natürlich Aubry direkt aus dem Topscorer-Rennen rausgenommen.
Da sieht man, wie der Kampf ist. Und bei der Top-Torjäger-Liste oder Tableau, oder wie nennt man das? Top-Torjäger.
Ja, wer am meisten Tore Wertung geschossen hat.
Kannst du mal neue Batterien reinschmeißen?
Ich habe die Denkmaschine schon abgeschaltet gehabt.
Ja, ist ja klar. Also die meisten Tore. Wer die meisten. Ja, das habe ich jetzt auch hier, ja.
Ja. Und da, auch da ist es ein Kampf. Spink und Machacek. Ich glaube, das wäre ein Zweikampf bleiben.
Weißt du, wer ist Tyson Spink?
Das weiß ich inzwischen.
Ja.
Links ist er.
Rechts ist Tyson Spink.
Links ist Tyler.
Nein,
Tyler.
96.
50-50. Rechts ist Tyson Spink gewesen. Und das rechts war schon richtig, weil ich bin ja von denen ausgegangen, wie sie sitzen.
Ja.
Also,
wenn du neben ihm gesessen wärst, wäre Tyson trotzdem links gewesen.
Also ich bin ja wie der Sascha, ich lungere geistig auch hinter der Bank rum und deswegen war es rechts natürlich die richtige Aussage.
Genau.
Mein kleiner Polyester-Freund.
Ist die Frage, ob man kameraaufsichtig das Ganze beurteilt. So, dann guck noch mal ganz kurz auf die Scoring-Liste, auch vielleicht in den...
Bei den Verteidigern soll ich mal
einzelnen, schauen. Einzelnen Mannschaftsteilen.
Sag mal, da sind die Positionen, so.
Ja.
Verteidiger.
Da haben wir nämlich auch vorne ein paar dabei. Lajunen hat richtig draufgelegt jetzt am Wochenende. Und deswegen ist Nick Bain, Redmond und Blum jetzt ein bisschen abgeschlagen. Da kommt der erste Deutsche dahinter mit Marcel Brandt. Aber Lajunen, glaube ich, hat in dem Wochenende, ich weiß es gar nicht, 4-5 Punkte gemacht an diesen zwei Spielen.
Das können wir mal nachschauen. Es sind 5.
Ja, siehst du?
Aber alleine davor auch schon. Also
ja, was man alles aus dem Kopf schütteln kann. Gell?
9 Punkte in den letzten 5 Spielen.
Das ist
nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Das ist
beeindruckend, was er abliefert. Ja. Vor allem ist er auch jemand, der nicht nur offensiv denkt, sondern der die Defensive auch nicht vernachlässigt. Und Hans-Peter sagt, ich glaube, Elitz wird Topscorer. Er hat ein geiles Jahr, muss man wirklich sagen.
Ja. Die Umfrage können wir ja dann nächste Woche machen. Starten, ja, wer stimmt. Wird Topscorer?
Wir könnten nochmal schauen, wie es ausschaut bei unserer Umfrage, oder?
Ja, sollen wir nochmal schauen.
Top 10.
Nah gemacht, wir gucken nochmal.
Erste Playoff-Runde, wer ist dabei?
So sieht's aus und es ist immer noch Nürnberg ganz oben und Frankfurt, sagen die meisten. Iserlohn hat wenig Stimmen, das ist interessant. Ich weiß nicht, wer da jetzt Regensburg noch reingeschrieben hat, aber gut.
Wittigheim ist auch noch drin. Und du
ich mag den Humor, aber...
Das ist hier echt Karneval.
Du hast Nürnberg und Schwenningen gewählt.
Nein, ich habe das nicht gewählt, das hat die Redaktion gewählt.
Aber cool, wenn da noch Jan Regensburg geschrieben hätte. Das wäre lustig.
Wir haben eine Redaktion.
Wird mir zumindest immer gesagt.
Ah.
Stimmt es nicht?
Ich weiß nicht.
Werde ich hier angelogen?
Ich weiß auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, ich bin hier der König vom Nippelboard.
Nee, du bist der König von Mallorca. Sendung.
Du bist der Prinz ja heute auch nur. Du bist der Karnevalsprinz.
Ja. Weil ich habe eigentlich den Tusch hier.
Für alle Hörgeschädigten jetzt an den Endgeräten, es tut uns wirklich leid.
Dann ist es auch,
uns nach.
Dann ist es auch deutlich lauter, aber es wird hier irgendwie zugespielt.
Was?
Der spielt. Jetzt kommen hier schon Stimmen.
Ja.
Oder? Ihr habt die Stimme auch gehört.
Ja, es ist. Nee, das hast nur du gehört.
Das hab nur ich gehört.
Das ist der Nubbel.
Der Nubbel?
Ja, der Nubbel spricht schon zu uns. Bald ist Aschermittwoch, da wird er verbrannt und dann ist vorbei mit der Session.
Ach du Bevor wir komplett in Kokolores
abschweifen. Guck mal, ich hab einen Ball gefunden.
Kriegst du den in deinen Mund?
Leute, wir müssen noch über eins reden, was wichtig ist.
Wir hatten jetzt Peitsche hier
ausgepackt. Ich weiß nicht, wir werden aus dem Off fertig gemacht. Da war's
vielleicht.
Wir müssen noch über...
Wir dürfen über einen schönen Club reden, der sich bald vergrößern wird.
Ja.
Hat wieder keiner
keine
den
Ahnung,
Ablauf lesen. Nee. Der Club der Tausender wird größer.
Ach, der Club.
Drei Leute stehen an, wenn es denen wirklich gut geht, wenn die gesund bleiben. Ich bin mir nicht
sicher, in welchen Club du jetzt gleich abdriftest.
Deswegen. Wir sind ja hier in München.
Ja. Da ist genügend Clubs, um hinzugehen. Ja, oder bist du mehr so ein Berghainer?
Dem fehlen 500 Spiele für den Club.
500?
Ja. Fürs Berghain. Ja. 500 Steine fehlen mir da. Jesus, was ist hier eigentlich los?
Dich lässt man da noch nicht mal als Praktikant rein, mein Freund. Also der Club der Tausender, den hat Goldi richtigerweise gemeint. Und das sind drei rheinische Spieler, die da bald hinzukommen. Die Nummer 9, 10 und 11 in diesem Club der Tausender, also 1000 DEL-Spiele, eine unfassbare Zahl. Und es geht Schlag auf Schlag in dieser Woche. Mo Müller am Freitag in Iserlohn. Ich habe hier geschrieben, leider auswärts. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das kannst du dann noch ein bisschen besser zelebrieren, natürlich vor heimischem Publikum. Alex Barter mit der DEG dann am Sonntag zu Hause gegen München und Philipp Gogola am 28. Februar, also dann kommende Woche, auch er rundet mit der 1000 zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings.
Das wären zwei pure Partys dann in Düsseldorf, würde ich sagen, oder?
Ja, da wird der Karneval einfach weitergezogen.
Du, hört der jemals auf?
Ja, Mittwoch.
Ja. Ja,
bis zum 11.11. dann.
Und dann hat man keinen Grund mehr zum Feiern.
Ja, du feierst ja auch nur, du. Wo kommst du weg, gebürtig?
Wenn ich sie jetzt sage, gebürtig, dann fällst du um. Gebürtig komme ich auch da aus dem Rheinland.
Ja, wusste ich noch gar nicht. Ganz neue Infos,
die du hier sprichst auch, ja auch sonst. Du sprichst nur on-air mit ihm, du überheblicher Pimpf.
Wie ich auf jeden Fall sagen wollte, man feiert ja auch nicht das ganze Jahr Oktoberfest, oder?
Das ist richtig.
Ja, zum Beispiel, ja. Um das hier mal auf München zu übertragen.
Ich kenne auch kein Oktoberfest.
Aber wir waren bei den Feierbiestern, die da kommen werden.
Wieso feiern wir nicht das ganze Jahr Oktoberfest?
Jede Sendung hier ist ein Oktoberfest.
Jetzt geht es wirklich ganz woanders
hin. Ich wusste jetzt nicht, dass, dass im Juli die Festzelte aufgebaut sind auf der Wiesn.
Im Mai ist zum Beispiel Frühlingsfest.
Ja, aber das ist ja kein Oktoberfest.
Naja, du kannst ja in München in jedes Brauhaus gehen und kannst da Mast kaufen.
Ja, aber deshalb ist das doch kein Oktoberfest. Sag mal,
jetzt geht auch die Zeit der Starkbierfeste wieder los.
Die Lampe ist an. Akku, der Akku.
Mir ist keine Lampe an.
Ja, doch. Du bist ein bisschen verwirrt. Also wir würden auf jeden Fall...
Sagt der Mann, der vom Stuhl fällt.
Ja, das ist halt
mit also den Rollen. Also jeden Schmarr muss man sich auch nicht anhören.
Ich bin ein bisschen weggerutscht hier, aber das ist doch gar nicht das Thema.
Das Thema ist Konfetti.
Das Thema sind die Tausender. Goldi, du kannst das einschätzen und das meinte ich ja sogar positiv. Insofern, dass ich sagen kann, du warst... auch einige Spiele insgesamt in der Karriere auf dem Eis. Diese Zahl 1000 ist eine unfassbare Zahl. Zeigt sich auch daran, dass es eben noch nicht so viele geschafft haben. Du musst extrem lange spielen, du musst extrem lang durchhalten, du darfst nicht oft verletzt sein.
Du musst auch...
Was verlangt dir das an Urteil ab, weil du das einschätzen kannst, wie sich das anfühlen muss, da 1000 Mal auf dem Eis zu stehen?
Ich verstehe die Frage, was verlangt dich als Urteil ab? Aber
es gibt ja einen Credit, den man da durchaus verteilen kann. Also das ist
klar.
Ja, eben, das meine ich, weil du es einschätzen kannst.
Ich finde es erstmal spannend, dass die Jahrgänge doch so auseinanderlaufen. Also Alex Barter, ein 83er, Philipp Gogula, ein 87er Jahrgang. Da könnte man jetzt ja eigentlich sagen, wie kann das eigentlich zustande kommen? Ja, und das hat natürlich damit zu tun, dass zum Beispiel Alex Barter auch 2 Jahre, glaube ich, in Schweden gespielt hat, dass die Playoff-Anzahl, die natürlich Philipp Gogula jetzt zum Teil auch mit München gespielt hat, eine höhere Anzahl ist und so kommt es zustande. Aber insgesamt die 1000 überhaupt zu erreichen, ist natürlich schon eine Hingabe an den Sport, weil du natürlich rein körperlich, auch wenn die unterschiedlich alt sind, also Moritz Müller, um den jetzt auch zu sagen, der ist 36 aktuell, Du musst auf deinen Körper unheimlich aufpassen. Ja? Du musst natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen, du musst Glück haben, dass du von so großen Verletzungen verschont bleibst, dass die Karriere aus ist.
Ja.
Auf der anderen Seite musst du wirklich clever mit deinen Kräften umgehen, du musst auf deinen Körper aufpassen, du musst verstehen, was Regeneration ist und du brauchst Hingabe und Liebe zu dieser Sportart und du brauchst eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, also sowas zumindest, so würde ich sagen, du brauchst auch ein bisschen in dir dieses kleine Kind, das es damals geliebt hat, aufs Eis zu gehen, wie es klein war, wo es kein Geld gegeben hat, wo es drum gegangen ist, dass du dich verbesserst für dich selbst, wo nicht von außen irgendwie ein Druck gekommen ist, dass du Zehnter wirst, Meister wirst oder sonst irgendeinen Scheiß, sondern wo es eigentlich darum gegangen ist, dass du dieser Liebe der Sportart einfach nachläufst, diesen Puck nachläufst und diese Sportart machst und das musst du immer ein bisschen behalten und ich glaube nur dann schaffst du es auch auf 1000 und ich möchte jetzt noch keine Glückwünsche aussprechen, aber ich freue mich für die drei Spieler sehr, weil gegen alle drei habe ich auch noch gespielt und mit allen drei habe ich auch ein gutes Verhältnis.
Die Liebe zum Sport
hat hast jetzt du die Musik drunter klingt. Ihr könnt auch alles verarschen hier, wisst ihr?
Nein, Leute. Die Liebe zum Sport hast du auf jeden Fall auf deine Backe gemalt.
Ja, das war ein sehr schönes Plädoyer und ich glaube, das ist es. Und das wird ganz oft unterschätzt, gerade bei erfolgreichen Leuten, gerade im Sport, diese Liebe zu dem, was du da tust. Die wenigsten sind brutal erfolgreich, ohne das wirklich abgrundtief zu lieben im positiven Sinne. Das ist eine ganz wichtige Message, glaube ich, an Kids da draußen. Wenn du das so aufsaugst am Anfang, das sind ganz oft die Leute, die das nachher auch erzählen, dass ich das und auch gemacht hätte, vermutlich, selbst wenn ich keinen Euro verdient hätte in meinem Leben.
Ja, genau. Also tatsächlich, also das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe ja das Glück gehabt, durch mein Leben als Eishockeyspieler und auch durch andere Gegebenheiten, Leute kennenzulernen, die sehr erfolgreich sind. In anderen Sportarten zum Teil, aber auch in anderen Lebensbereichen. Es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsmänner. Da ist es übrigens genauso. Also die machen das, ich kenne keinen, der erfolgreich ist, der es ausschließlich wegen dem Geld macht. Aber es kann auch mit meinem Freundeskreis zu tun haben, weil ich sagen würde, ich habe kein Arschloch dabei. Aber die meisten, die das wirklich machen, die es wirklich ganz nach oben trieben haben, irgendwo hin, ich habe auch nicht gesagt, dass du mein Freundeskreis bist, die machen das als... Ja, doch, definitiv. Die machen das wirklich, als Hingabe dazu. Da ist zum Teil, wenn ich ehrlich bin, auch ein Ticken zu viel Perfektionismus dabei und den Druck, den man sich macht, den holt man sich eigentlich selbst dadurch raus. Aber irgendwann lernt man damit auch umzugehen und mal zu sagen, okay, jetzt ist 90% aber auch gut in der Gelegenheit. Und am nächsten Tag kommst du wieder und sagst, nee, haben wir alles im Blick, müssen doch 110 sein. Mhm. Und das ist die Idee, da immer kreativ zu bleiben, dran zu bleiben, das ist das Spannende. Das ist im Sport so, das ist in ganz vielen Sportarten so, wenn ich mit Handballer rede zum Beispiel, das ist genauso auch dieser Teamgedanke, der bei Handball ja ähnlich ist wie beim Eishockey, dass du so als Gang irgendwie was gemeinsam erreichst und dass man sich untereinander anstichelt, aber trotzdem immer ein Ticken Kind blieben ist und diese Spielerische dabei haben, das ist, was das, glaube ich, treibt diese Menschen, die erfolgreich sind, zum Großteil. Es gibt wahrscheinlich auch andere, aber die ich kenne, zu sehr vielen.
Ja, und so mit dieser entsprechenden Einstellung auch vorzugehen, dass es dich auch nicht kaputt macht, ne? Weil sowas ist ja auch anstrengend, mental vor allem auch anstrengend, wird auch ganz häufig unterschätzt. Und da fällt mir immer dann dieses Zitat von Jürgen Klopp ein, ist so mein Lieblingszitat, ist jetzt Fußball, ich weiß, hat mit dem Sport jetzt nichts zu tun, aber übergreifend so diese Liebe zum Spiel. Und er sagt ja immer, die Lust aufs Gewinnen ist größer als die Angst vorm Verlieren. Und das fand ich immer so ein sehr passendes Zitat, so, weißt du, rauszugehen, zu sagen, ich will gewinnen, na klar kann ich auch verlieren, aber ich habe total Bock drauf zu gewinnen und das macht die Freude eben auch größer. Jetzt werden wir sehr philosophisch, aber ich finde, das macht das so ein bisschen rund.
Das ist ganz spannend, weil bei erfolgreichen Teams und wenn du Meisterschaftsmannschaften anschaust, ist genau das der Fall. Es denkt keiner über die Niederlage nach. Es geht jeder raus und findet Wege, einen Sieg zu gestalten, weil die Niederlage quasi vorher mental nicht stattfindet. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hey, warum machen die das nicht immer so? Ja, weil es oft zum Teil auch gar nicht so geht. Wenn du jetzt so wie Berlin dieses Jahr, jetzt nehme ich ein blödes Beispiel, wenn du da unten drin stehst, wenn du einen Druck kriegst, wenn du von der Presse andauernd gefragt wird, schon wieder verloren, für wieder verloren, für wieder verloren, irgendwann wird es immer größer in deinem Unterbewusstsein und du fängst an, oh, ich möchte keinen Fehler machen. Und dann bist du aus keinem Fehler machen, wird keine Niederlage machen und dann hast du Sieg gar nicht mehr da, sondern du beschäftigst dich mit Niederlage und dann geht es in die andere Richtung. Und das ist jetzt ein Beispiel, ob es bei Berlin so war oder nicht, ist wurscht. Aber das ist der Unterschied zu sehen, wann es in welche Richtung gehen kann manchmal. Und so, jetzt gehen wir da raus aus diesem Gespräch, weil sonst wird es ja noch ein Philosophiesport-Podcast.
Auch den können wir ja dann weiterführen in unserem Studio nebenan. Lass uns noch zu guter Letzt, würde ich sagen, dann machen wir auch hier den Deckel drauf. Ich muss noch mal ganz kurz meine Brille nehmen, sonst kann ich das hier nicht lesen. Aber mit der.
Apropos jung.
Habe ich
noch was bekommen? Nein. Und zwar vor kurzem in der DNL, in der deutschen Nachwuchsliga, gab es womöglich das schnellste Tor
der Geschichte. Der
Eishockey-Weltgeschichte, können wir jetzt fast behaupten.
Ja? Ich würde das einmal. Ist
von Max W. Punkt zugespielt worden, wahrscheinlich.
Ja.
Der lummert gerne in Eisstadien rum. Ja?
Kennst du den, diesen Max W. Punkt?
Ja, kenne ich.
Ja. Ist der in deinem Freundeskreis?
Ja, auch, so wie hier, in meinem Freundeskreis.
Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall wollen wir uns dieses Video jetzt einmal anschauen. Das war vor ein paar Wochen. Das ist der Kollege Zeilbeck. Und jetzt lasse ich mal laufen. Es ist am Bulli.
Also, Landshut, welche Farbe?
Rot.
Gut.
So, man sieht leider nicht viel, aber direkt vom Bulli ins leere Tor. Man muss zugeben, oben sieht man, es steht 6-4 für Landshut gegen die jungen Adler.
Ja,
aus Mannheim.
Bitte?
Die haben einen Goalie gezogen.
Genau, die haben einen Goalie gezogen, dass sie vielleicht noch zurückkommen. Dementsprechend war das Tor leer. Und er schießt ihn direkt vom Bulli ins Tor. So, jetzt kann man mal schauen, ob die Zeit überhaupt losläuft. So.
Ja, läuft.
Ja, aber wie viel war das? Nicht mal eine Sekunde, glaube ich. Also, glaube ich, ist schnell, würde ich sagen.
Kandidat fürs schnellste Tor ever.
So.
Sagen wir einfach.
Das festgelegt.
Das glaube ich auch. Ja. Das ist jetzt ein karnevalistisch-rheinisches Naturgesetz.
So sieht's aus. So, und dann?
Ist doch ein schönes Ende, oder?
Schauen wir noch, was so ansteht die nächsten Tage.
Ja, schauen wir mal. Haben wir noch was zum Verschießen? Es schaut hier aus im Studio. Also ich weiß nicht, wer das aufräumen soll. Ich habe vor 2 Wochen habe ich hier da hinten die Torte von der Wand geleckt, 2 Stunden noch, wie die Sendung aus war.
Das war so peinlich, wie du das Ding daneben legst. Das wollte ich dir eh nochmal sagen.
Aber was ist eigentlich dieses grün-grau-pelzige da jetzt auf der Wand?
Das da hinten lebt.
Ja.
Ich habe die Torte. Nee. Ich habe die mit Pril oder mit anderen. Was gibt's da noch? WC-Ente oder was weiß ich, was das heißt. Nee, das ist ein Waschbecken, da käme ich mir nicht so gut aus. Aber mit dem Zeug, was in der Waschbecken, dieses ich kenne keine andere Firma.
Ist klar, Meister Propper,
ich verstehe dich. Meister Propper, ja. So. Mit dem habe ich das da hinten alles runterputzt, tagelang und jetzt,
toll. Dann lass uns wirklich nochmal jetzt blicken
auf das, was kommt. Schauen wir noch, was so ansteht. Morgen fetter Spieltag, 5 Spiele mit der Konferenz. Einen der beiden wird man da, glaube ich, auch wiedersehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Am Mittwoch geht es direkt weiter, am Freitag wieder, auch wieder Konferenz, Sonntag, es ist jeden Tag, fast jeden Tag Eishockey. Und, wichtig, in 7 Tagen.
Ist Weihnachten.
Ist schon wieder Weihnachten.
Was ist in 7 Tagen?
In 7 Tagen, glaube ich, treffen wir uns hier schon wieder.
Ach, guck mal da.
Stimmt, da freue ich mich.
Ja.
Da bin ich auch da, habe ich mir extra freigenommen. Komme ich vorbei, dann ist
von was nimmst du dir denn frei, dass du extra hier vorbeikommen kannst?
Na, ich arbeite nebenbei und jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, geht es für mich erstmal ans Meer. Ein bisschen schwimmen.
Ach.
Ja. Naja, gut, wenn du musst.
Ein Urlaubsmaschinenmensch.
Das ist kein Urlaub, da sind ja auch viele Sachen, die man da regeln muss.
Das stimmt, denn selbst der Privatier hat zwischendurch viele Dinge zu tun. Haben wir das auch festgelegt.
So.
In Wirklichkeit liege ich alleine in meiner Einzimmerwohnung und weine vor mich hin und keiner von euch kommt vorbei. Ja, so schaut es wirklich
geil aus. Weil wir ja nur.
Komm, ich mach
zu. Echte Freunde von dir.
Es wird nicht besser.
Es wird nicht besser. Und
das Schönste war heute dein Sturz und ich würde ihn gerne nochmal sehen zum Rausgehen.
Nein, das war nicht das Schönste.
Und dann würde ich mich in der Polonaise der Gewalt verabschieden in den Rosenmontag.
Ah, das ist immer, bis ich das gefunden habe hier.
Ja, tatsächlich.
Bis du das gefunden hast, da.
Wie die Stimmung abkacken kann. Aber ich sage, bleiben Sie dran, schauen Sie es noch an. So, hört man es? Wir haben es nicht gesehen. Wir
Audio reicht, Audio reicht.
Wir schauen es noch einmal. Das
tun wir gerne.
Der so. Whiplash-Willi.
Also, Herr Mebus, aber vorne müssen wir fest.
So peinlich. Okay.
Also,
dann schauen wir zum Abschluss noch auf die Umfrage. Wer kommt in die erste Playoff-Runde? Das ist der finale Stand. So wird es passieren. Auf der 1 immer noch Nürnberg, auf der 2 immer noch Frankfurt. Da kommen jetzt Vereine rein, wo man nicht weiß, was da passieren soll. Aber so sieht's aus. Und jetzt haben wir nur noch eins zu tun, würde ich sagen, oder?
Jetzt sagen wir danke fürs Zuhören, fürs Zusehen und sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder mit ähnlich joter Laune, aber in einem anderen Outfit. Das war die Karnevals-Edition der Eishockey-Show. Wir sagen Hello und Alaaf in alle Wohnzimmer oder Toiletten, wo man hier uns zuschaut. Und ist gut, Mikey. Was, machst du noch einen Zaubertrick?
Komm, mach zu. Ich will heim.
Ich auch. Danke, macht's gut. Und bleibt dem Eishockey treu. Die entscheidenden Spiele Richtung Playoffs, die kommen jetzt in diesen Tagen. Bis dahin, viel Spaß.
Tschö.
Ciao.
Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.